Einen wunderschönen guten Abend. Wir haben den 10. November, es ist Montagabend, es ist 18.11 Uhr. Die Streak wird wieder aufgenommen. Zwei Folgen am Stück sind gerade unser neues Maß der Dinge. Mal sehen, wie es die nächsten Wochen so weitergeht. Willi, ich möchte dir heute eine sehr private Frage zum Anfang stellen. Wie geht es deinem Urin?
Weiß ich nicht, ich kann dir nur über meinen Speichelfluss berichten.
Gut, ich wollte den Einstieg darüber wählen, weil ich habe eben ein lustiges Werbevideo gesehen von Withings. Hast du schon gesehen?
Von was?
Withings ist so eine Health-Gadget-Marke, die so Wagen machen und allen möglichen Health-Monitoring-Gadgets gedöns und auch so Uhren. Also die haben eigentlich ganz coole Smart-Uhren, weil die sehen aus wie normale Uhren quasi. Die haben aber so einen kleinen Mini-Bildschirm sozusagen noch drin, wo das Wichtigste so angezeigt wird. Das hast du vielleicht schon mal gesehen, haben irgendwie manche Leute. Und die haben jetzt ein neues Produkt auf den Markt gebracht, so ein Klostein, wo du drauf pinkeln sollst. Und ach was. Dann wird da quasi, ich dachte, das ist so ein bisschen dein, Achtung, feuchter Traum. Nein, dass ich. Heute ist gut. Das ist so, du hast da irgendwie zwei verschiedene Sachen, die du messen kannst. Es gibt so zwei verschiedene Filter, die du da irgendwie reinmachen kannst. Einmal Ketone und einmal. Okay, ja. Ich hab's vergessen, was das andere war. Auf jeden Fall hast du so zwei verschiedene Filter, die du quasi reinballern kannst. Und dann hast du so eine App, wo dir quasi so ein bisschen angezeigt wird, ey, trink mal, was, Calcium? Ich glaube, es ist Calcium. Und dann wird dir so gesagt, so, also im Prinzip gefühlt, ich kann es natürlich medizinisch nicht überprüfen, so ein bisschen wie die klassische wahrscheinlich Urinprobe beim Doc, so, wo die dann sagen, yo, trink mal mehr, hier die Zusammensetzung davon ist nicht so geil, versuch mal ein bisschen weniger fettig am Abend zu essen oder wie auch immer irgendwie so und sollst dann irgendwie so Tipps kriegen. Klingt erstmal, finde ich, weil ne, man muss sich nur unsere ersten, weiß ich nicht, 170 Folgen anhören, dass das was ist, was wir eigentlich ganz cool finden. In der Praxis ist es aber dann so ein bisschen so, wenn du das anguckst, du hast dann so ein geiles Reinigungsgerät auch dabei, so ein Behälter, wo du das Ding dann so reinmachen kannst, damit das so sauber gemacht wird, weil du da ja irgendwie immer drauf pinkelst, dass es immer in deinem Klo hängt. Aber so die Testberichte sind schon so, ja, das Ding ist halt irgendwie nach zwei Tagen einfach nur noch so ein gelber Urinklotz so ungefähr. Und du musst das im Prinzip nach jeder Benutzung dann so sauber wischen und machen, wo man sich so, ja, den Aufwand wird sich keiner machen. Da muss man dann noch ein paar Jahre warten im Zweifel. Und es ist relativ teuer. Es kostet irgendwie 360 Euro das Ding. Und du musst diese Filter regelmäßig wechseln. Also diese Messstreifen sozusagen. Die Technik ist ganz witzig. Du hast im Prinzip wie so pH-Messstreifen in so einem rund angeordneten Filter. Du hast dann so eine Pumpe, die, wenn du drauf pinkelst, aktiviert wird und das da reinsaugt. Und dann aber diese Teststreifen wohl visuell quasi ausgewertet werden. Also so nach dem Motto, als wären da so Kameras oder zumindest so Lichtsensoren wahrscheinlich oder irgendwie sowas quasi drumherum und das dann messen. Deswegen, ich dachte, das ist so, ich hab mir gedacht dabei, das ist erstaunlich basic. Ich dachte irgendwie, die hätten da irgendwelche Chemikalien oder keine Ahnung was drin. Und deswegen muss halt so häufig getauscht werden, weil einfach diese pH-Papiere wahrscheinlich dann irgendwie durch sind. So.
Ja. Aber im Grunde genommen, du kannst halt auch dieses Streifen, kannst du einfach nur für Streifen pickeln und dann selber ablesen. Korrekt, also das nimmt dir quasi dieses Ablesen ab und schickt das dann automatisch in die App statt, also,
Genau, das ist es im Prinzip.
Ich mache ein bisschen was anderes tatsächlich heute. Ich habe gestern vorbereitet, heute ist Execution Day.
Bin aufgeregt.
Ich war vor, wann war ich denn? Habe ich erzählt, dass ich beim Arzt war? Mal seit langem.
Du hast gesagt, du hast Termine, du hast Arzttermin gemacht, ja? Das ist so vor zwei Wochen gewesen oder so anderthalb?
Genau. Ja. Und zwar habe ich mir gedacht, komm, ich lasse mich mal so durchchecken. Hm. So komplett die Spaghetti. Habe ich ewig nicht mehr gemacht und meine Hoffnung war, dass ich so vielleicht so ein bisschen mal so einen Referenzwert bekomme, so wo stehe ich denn gerade? So. Insbesondere halt auf alles, was halt so, also ich will jetzt nicht wissen, wie viel Ketone ich im Blut habe, aber ich wollte jetzt so wissen, wie sind so meine Blutmarker insgesamt, gibt es irgendwas, was vielleicht auffällig ist, woran ich arbeiten sollte, gibt es irgendwie, wie schlimm ist mein Stress? Mhm. Also wahrgenommen war in den letzten Monaten mein Stresspegel ziemlich hoch. Mhm. Ist es tatsächlich so, dass es eher so ein Kopfding? Geil. Also wiefern sagt der Körper denn auch da? Und das hat natürlich auch, also meine Sorge war halt, wenn Stress eben hoch ist, dann hat das auch Impact halt auf deinen Hormonhaushalt und so weiter und so fort. Und so. Da wollte ich einfach wissen, so, okay, wo stehe ich gerade? Jetzt bin ich zum Doc und dann habe ich mit dem so, hat er gefragt, okay, was ist eigentlich dein Problem? Habe ich gesagt, ehrlich gesagt, bin ein bisschen gestresst, so, ansonsten alles gut. Dann meinte er, okay, also es ist eher präventiv. Meinte ich so, jupp, er ist eher präventiv, aber halt, mein Apple Watch sagt mir halt, mein Schlaf ist miserabel. Mhm. Ich schlafe zwar acht Stunden, aber davor habe ich irgendwie nur eine halbe Stunde Tiefschlaf, weil es gut
ist. Ah, spannend,
so.
Okay. Mhm.
Und das ist halt nicht gut, so, weil es gerade weil ich bin auch in den letzten Monaten immer so aufgewacht und habe mich immer, also ich war nie erholt. Mhm. Ich bin aufgewacht und dachte, boah, gerade LKW ist über mich gefahren oder irgendwas. Also es war immer sehr belastend, also nicht belastend, aber sehr, sehr ermüdend aufzustehen.
Das ist anstrengend, wenn du so durch den Tag dich kämpfst, dann ist einfach anstrengend.
Genau. Genau, und dann bin ich halt dahin, dann haben wir so verschiedene Blutproben gemacht und dann meinte er halt so, ja, um Cortisol zu messen, muss man halt Speichelproben abgeben.
Ah, Cortisol ist Speichel, guck mal, da hätte ich drauf kommen können sogar. Ja. Okay.
Und es war insofern ganz witzig, weil es gab halt so eine ganz krasse Anleitung dazu. Es war, Tag davor darfst du halt bestimmte Lebensmittel nicht essen. Mhm. Okay, das war jetzt unter anderem für Cortisol, aber auch halt so Hormonbildbestimmung. Und je nachdem, was du gerade messen willst, darfst du bestimmte Lebensmittel halt nicht essen, weil die halt den Speichel halt verändern und dann entsprechend halt die Werte verzerren.
Also ganz dumm gesagt, so nach dem Motto, Schokolade fördert irgendwie Dopamin. Und deswegen verfälschst du, wenn dieses Lebensmittel das fördert, das Ergebnis sozusagen. Und das gibt es wahrscheinlich mit Cortisol auch, wenn du irgendwie jetzt total scharf isst oder so, dann stimmt wahrscheinlich der Körper Stresshormone aus und das willst du nicht da drin.
Sowas, ne? Und interessant war halt, das sind so Sachen wie Milchprodukte, Fleisch. Ich gehe davon aus, weil halt eben bestimmte, ja, das ist wahrscheinlich, weil unser Masttier, was man so isst, oder die voll gepumpt ist mit irgendwelchen Wachstumshormonen.
Stimmt, guter Punkt, ja klar.
Gurke stand drauf, da musste ich erstmal googeln, warum darf ich keine Gurken essen, aber da ist wohl, in Gurken sind irgendwie so Enzyme drin, die irgendwas in dem Speichel verändern, sodass es so aussieht, als hättest du irgendwie, also es verändert irgendwie dein Cortisolbild im Speichel, weil da irgendwas gemacht wird.
Das wäre die Erkenntnis, Gurke macht irgendwie, wenn Gurke für weniger Stress sorgt, dann würden die ganzen Leute, die CEOs jetzt immer mit so Gurken auf Bühnen stehen und so Gurken essen.
so Gurken-Smoothies, ja. und dann so Soja und Hülsenfrüchte wegen Östrogen, sowas halt.
Ah, ja, habe ich schon gehört.
Das sind, also aber alles nichts Wildes, das heißt, gestern hatte ich so ein bisschen Diät-Tag, durfte ich kein Fleisch essen, keine Schokolade, durfte ich nicht rauchen. Kein Alkohol trinken, also typischer Sonntag.
Also hast du einfach Carbs geloadet, also irgendwie Nudeln mit Tomatensauce, würde gehen theoretisch,
oder? Ja, Thai Curry gegessen, so mit so ein bisschen Gemüse und ein bisschen Kokos und ein bisschen Reis.
Aber ohne Soja und so, okay.
Genau, genau. Mhm. Das war es auch schon. Und dann war es heute Morgen, ging es halt dann los mit erstmal, du musst aufstehen und dann halt komplett nüchtern erstmal, darfst auch nicht Zähne putzen, darfst nichts machen, musst quasi direkt nach dem Aufstehen, musst das erste Röhrchen voll machen. Das ist quasi deine Baseline so. Mhm. Und dann halt irgendwie so musst du so alle zwei Stunden Takt, musst du halt immer nach der Uhr quasi gucken. Dann musst du erstmal den Mund ausspülen, 5 Minuten warten und dann musst du halt immer so Röhrchen voll machen. Jetzt bis 20 Uhr ist das letzte Röhrchen. Und dann habe ich es durch, schicke ich das morgen zur Post und dann bin ich mal gespannt, was da zurückgemeldet wird.
Wenn wir von Vollmachen reden, meinen wir Vollmachen? Also ist es anstrengend, diese Dinger voll? Also anstrengend, also.
Also das ist, kannst du, also ich halte gerade so die Kamera.
Dreimal.
Was sind das? Nee, leider eher so 10-mal.
10-mal, ha.
Tatsächlich.
Okay.
Weil du willst es ja auch schön dicht haben, wenn also so Luftbläschen sind, da musst du noch mal ein paar Mal mehr reinspucken.
Okay, spannend. Hast du denn, also weil ich habe das ja auch vor, ich würde sagen, in Folge 203 mal gemacht, dass ich zum Doc gegangen bin, war auch hier wegen, weil wir ne, ja relativ viel vegan hier zu Hause essen und so, auch wenn ich jetzt bei Weitem nicht nur mich vegan oder vegetarisch ernähre, trotzdem einfach mal so zum Check wegen so, ne, machen Supplemente Sinn und so weiter und Vitamin D-Check haben wir ja auch gemacht und so. Und ich habe extra so vorher mir alles rausgesucht, bin dann zum Doc gegangen und habe gesagt, so, ich habe gelesen, ich möchte nicht nur ein großes Blutbild, sondern ich möchte ein Blutbild, in dem das und das und das gecheckt wird. Und habe mich dann innerhalb von 22 Sekunden dazu überreden lassen, dass ein großes Blutbild doch reicht. Weil ich einfach nur Quatsch, weil es einfach alles Quatsch ist und braucht man nicht. Und ach, das Internet.
Ja, ja.
Aber relativ glaubhaft. Und dann war ich so, na gut, dann machen wir einfach wie immer. Und hatte dann nämlich quasi wenig spannende Erkenntnisse für mein Gefühl. Wie war das bei dir?
Genau das Gegenteil.
Ah, also, nice.
Ich bin hin und sagte so, eigentlich will ich nur so, weiß ich nicht mal, Cortisol messen, ein bisschen Stress vielleicht gucken. Mhm. Was ja, okay, erzähl mir erstmal so ein bisschen über dich. Dann haben wir erstmal so ein 2-Stunden Gespräch quasi geführt. Also es ging wirklich 2 Stunden lang, wo er dann alles mögliche abgefragt hat. Ne? Also von so Lebensstilfragen, ne? Machst du Sport, machst du dies, bis hin zu, wie viel Toilettenpapier benutzt du?
Aha.
Wo ich dann so dachte, so, okay, Bro, wir kennen uns erst seit einer Stunde, was ist da los? Ja, aber dann meinte er so, ja, ne, also ne, es gibt so ein bisschen, du kannst schon daran, also wenn jetzt jemand sagt, ich brauche wie 5 Blätter oder 10 oder 20, keine Ahnung, dann hat es Aussagekraft über die, ne, Konsistenz. Deswegen kannst du daraus ableiten, lohnt sich da irgendwie nachzuforschen oder ist alles fein, so sinngemäß. Und dann war es halt so, dass er halt geguckt hat, gefragt hat, okay, was für Symptome hast du, ne? Okay, Stress, ja, bla bla, wo kommt das her? Gibt es da Erklärungsmöglichkeiten?
Ach, deswegen auch der Koffeinentzug so ein bisschen, der
induced. Genau, meint, okay. Genau, dann meinte auch so zu mir dann, ja, trinkst du Kaffee? Ich so, ja, nicht mehr. Ich so, warum? Ich so, ja, hier ein bisschen übertrieben und habe seit Sonntag dann nicht mehr getrunken. Und er so, ja, okay, hätte ich dir jetzt nicht geraten, so einen kalten Entzug zu machen, aber wenn es jetzt schon soweit ist, dann ist es schon mal gut.
Jetzt fange ich wieder an.
Genau. Nee, und dann haben wir erstmal so, und dann hat er erstmal so alles quasi erfragt, hat auch dann so geguckt wegen der Schilddrüse, hat einfach mal da einen Ultraschall gemacht und geschaut, okay, ist da was Auffälliges? Einfach um zu gucken, so, okay, wenn was da ist, kann man es schon erklären. Mhm. Gibt es da noch irgendwelche Co-Zusammenhänge? Und dann hat er noch irgendwie so einen Tropfen Blut am Ohr abgezwackt und unter dem Mikroskop geschaut und hat dann gesagt, okay, siehst du hier dieses Loch? Ich so, ja, meint er, das ist kein schwarzes Loch, das ist einfach nur eine Art, wie soll ich sagen, Klumpenbildung von so Blutkörperchen.
So Gerinnungsfaktoren quasi, du hast?
Ja, und dann meint er, das steht irgendwie im Zusammenhang mit der Leber und das steht wiederum im Zusammenhang mit Cortisol. Das heißt, da sieht man schon, okay, da ist was so. Und jetzt, das heißt, das war für ihn die Rechtfertigung zu sagen, ja, dann lass uns diese ganzen Tests dann noch machen, weil wäre das Blut alles fein, dann, also vielleicht nicht schlimm ist, er meinte nur da,
ne, ja, das ist mal so ein Anzeichen dafür. Das ist ein Indikator für Stress halt sozusagen, dass er sich nur einbildet, also beziehungsweise, dass er weiß, ich schicke dich jetzt nicht zum Psychologen sozusagen, der sagt, hey, wir machen mal so ein bisschen Verhaltenstherapie im Zweifel, kannst du Methoden lernen, weniger gestresst zu werden, sondern eher hin, okay, wir gucken, also da hat jemand wirklich körperliche Symptome sozusagen, die müssen wir mal erstmal medizinisch abklären, bevor wir dann diesen Schritt oder andere Schritte quasi gehen sozusagen.
Okay. Genau. Und darauf basierend und all diesem hat er dann gesagt, okay, dann machen wir jetzt halt diese Laboruntersuchung. Mhm. Hat er gesagt, okay, wir machen halt das, das und das und das. Und das machen wir nicht, aber die auf die Faktoren kommt es halt an. Und dann hat er das quasi so ein bisschen zusammengestellt. Mhm. Und dann bin ich eine Woche später, zwei Wochen später zum Blut abnehmen. Da haben die so 20 Kanülen abgezapft. Mhm. Und dann gesagt, hier ist das Kit für Speicheltest. Mhm. Viel Spaß damit. Ja. Und jetzt warten wir mal ab, was die Ergebnisse zeigen.
Wie spannend. Ich könnte mir halt vorstellen, dass, also weiß ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass bei so Docs dann vielleicht so, wenn jemand schon zum Hausarzt quasi geht und sagt, ich habe Stress, dass das so ein bisschen so eine Signalkaskade quasi triggert, die dann sagen, ja, okay, hier ist jetzt jemand schon, der rafft sich quasi auf und kommt wegen Stress zum Arzt. Der ist so clever sozusagen, Burnout-mäßig, wir wollen da mal, das ist uns mittlerweile bewusst, dass das ein Thema ist, also nehmen wir das ernst, deswegen machen wir diese Schritte. Wenn er da anschlägt, dann machen wir noch das und das und das und das. Ja. Und nicht so nach dem Motto, da kommt jemand und sagt, ich esse ein bisschen weniger Fleisch und deswegen möchte ich gerne ein Blutbild haben. So, ich glaube, das ist wahrscheinlich sind die dann so, ja, komm wieder, wenn du Symptome hast, so ungefähr. Und wenn du was spürst, dann kümmern wir uns darum.
Ja. Wobei, ich glaube, das liegt halt auch unter anderem daran, dass also die ganze Praxis ist halt so vom Branding her so ausgelegt, von wegen, hey, wir machen das ganz holistisch und machen das halt bewusst so ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr, als was auch sein muss, eventuell. Um halt eben zu sagen, okay, wir finden halt heraus, was sind so die Ursachen und gucken, dass wir das irgendwie tatsächlich auch nachhaltig dann irgendwie in den Griff kriegen und weniger, okay, du hast Schmerzen, hier ist eine Tablette und nächster Patient. Ich glaube, das ist so ein bisschen deren Markenzeichen und ich glaube, daran kann das auch liegen, dass die da so ein bisschen intensiver forschen und das ernster nehmen.
War das denn ein klassischer Allgemeinmediziner oder war das ein Endokrinologe oder was war das quasi?
Es ist ein Funktionalmediziner nennt er sich. Also das ist eigentlich ein Hausarzt plus mit so ein paar Fortbildungen,
so glaube ich, oben drauf. So wie der Sportarzt früher bei uns und sowas so quasi, ja, okay.
Genau, und mit so Spezialisierung auf, ne, also so, wie soll ich sagen, ich würde nicht sagen, das geht nicht so diese Heilpraktiker-Richtung, aber ein bisschen auch schon. Also so ein bisschen so eine Mischung aus so Schamane, Hausarzt, Heilpraktiker und weiß ich nicht. Aber es ist so ein Typ, glaube ich, in unserem Alter. Mhm. Und der hat einfach Bock, glaube ich. Der ist, glaube ich, so, ich habe da einfach ein bisschen Bock mehr zu machen.
Ja, witzig.
Und hat das sich so ein Konzept da überlegt. Das war, ja.
Ja, also klingt jetzt ein bisschen so wie, ich schwöre der Allgemeinmedizin nicht ab, also der Schulmedizin, sondern ich akzeptiere, dass die sinnvoll ist. Aber gleichzeitig können wir von anderen Disziplinen, wie auch immer seriös sie sind, was lernen, weil irgendwie fühlen die Leute sich da aufgehoben, wenn der Arzt sich irgendwie eine Stunde Zeit nimmt oder jetzt in dem Fall sogar zwei.
Ja.
Vielleicht können wir das ja in der Allgemeinmedizin auch mal machen und vielleicht hat das ja gute Auswirkungen.
Ja, und das Coole war halt, ich habe so ein paar Momente gehabt, wo ich gemerkt habe, ah, okay, das ist nicht nur so ein Branding-Thema, sondern er meinte dann auch irgendwann, ja, nimmst du irgendwelche Supplements oder irgendwas, ne, weiß ich nicht, Proteinpulver, selbst solche Sachen hat abgefragt. Dann habe ich gesagt, ja, ich nehme so ein bisschen hier Magnesium, Zink, dies, das, B-Vitamine, bla. Und dann meinte er so, ja, was denn genau? Und ich so, ja, das, das, das. Dann hat er direkt gegoogelt, meinte, okay, bestell da erstmal nichts mehr davon. Und er meinte so, das ist zwar gut, kannst du machen, aber bei den B-Vitaminen meinte er zum Beispiel, ja, das Vitamin B12 hier drin ist nicht das Geile, was du eigentlich brauchst. Aber lass uns erstmal gucken, was die Blutwerte sagen und dann machen wir das halt, dann gucken wir, wo du gezielt was nachschieben musst, bevor du jetzt einfach irgendwas da reinstopfst, was du natürlich brauchst und dann frage ich dir auch, was genau da irgendwie sinnvoll ist, was da drin sein muss. Wo ich auch so dachte, ja, okay, das ist irgendwie legit, das ist jetzt nicht so, hier ist meine Orthomol, alles in one, keine Lösung, sondern weil, also hat auch Sinn ergeben und bei B12 wusste ich auch, dass das irgendwie so ein Lames ist, aber das war jetzt nicht so wichtig, deswegen, aber habe ich gemerkt, so, okay.
Ja, geil.
Wir reden dieselbe Sprache.
Ja, spannend. Passend dazu, ich habe gerade eben noch ein Supplement-Video quasi gesehen, so ein bisschen von so einem Sportwissenschaftler, der nochmal so ein bisschen, also wir kommen ja jeden Tag 8 Videos von raus wahrscheinlich von solchen Menschen. Und da ging es aber nur noch so mal darum, so was brauchst du jetzt wirklich und wo kannst du halt einfach Geld sparen. So, also es war nicht so in die Schiene mit, ich will dir was verkaufen, sondern ich will eher, dass du weniger kaufst. Und das fand ich ganz spannend, weil quasi das einzige Must-Have-Supplement für Menschen, die sich ganz normal ernähren sozusagen und keinem, also die sozusagen in der perfekten Welt sozusagen, war Kreatin, so aus der Sichtweise quasi nach dem Motto, dass da verschiedene Studien halt Marker zeigen für potenziell die Chance irgendwie, dass das Gehirn weniger, also das Demenzvorbeugung sozusagen, aber sehr, sehr vage Studien noch und andere Dinge, ich weiß nicht mehr genau, was das andere noch quasi war, aber diese Leistungsfähigkeit konnte man ganz gut nachweisen, so dass die Speicher halt bei den meisten Menschen einfach leer sind im Zweifel. Und dann gab es irgendwie noch so Supplement 2, 3, 4, 5, die aber dann quasi nur nötig sind, wenn XY, also das war dann sowas wie Magnesium in der Regel, dass es gut supplementiert werden kann. Ja klar, Vitamin B12 für vegan Ernährung sozusagen, Vitamin D, wenn du nicht viel rausgehst sozusagen, wenn du viel rausgehst, brauchst du das auch nicht. Und ich glaube, das letzte war noch so ein Tipp mit so einem Multivitaminkomplex quasi, so nach dem Motto, wenn du halt das Gefühl hast, ich habe jetzt irgendwie eine stressige Leere, also das kenne ich zumindest von mir, da haben wir schon drüber gesprochen, so, dass wenn man eh Stress hat, dann man sich auch wie eine Sau ernährt quasi und dann potenziell auch vitaminmäßig am Arsch ist, dass so nach dem Motto, normalerweise ist so ein Vitamin, so ein Komplex, so ein Multivitamin-Ding eigentlich nicht so geil, weil es einfach so ein Cocktail, den du draufwirfst und eigentlich ist nicht genug von allem so drin, aber ist so besser als gar nichts. Das fand ich nochmal ganz interessant, so als Learning auch, so dass du jetzt nicht, also, ne, weil es gab ja eine Zeit, wo man das Gefühl hatte, so in der, weiß ich auch nicht, Wissenschaft ist das falsche Wort wahrscheinlich, so eher in der Sporternährungswissenschaft, so, ja, je mehr, desto besser. Und hier so Brian Johnson und Co. bringen irgendwelche Empfehlungen raus, weil du mit diesem Calciumpräparat vielleicht noch diese 2% irgendwo rauskitzeln kannst, potenziell. Und dann ging es immer so darum, dass viele von den Sachen einfach nicht wissenschaftlich bestätigt sind. Es gibt Leute, denen das hilft, es gibt Leute, denen das nicht hilft. Aber viele kriegen auch einfach ein bisschen flauen Magen von den Sachen. Mehr Schlimmes passiert aber auch nicht. Und du zahlst halt Geld für einen flauen Magen im Zweifel.
Ja, das ist auch spannend, weil er hat mir das auch so erklärt, ein Teil davon wusste ich schon, aber ein Teil davon war auch so ein bisschen, okay, ergibt irgendwie Sinn. Zwar meint er halt, dass halt alles miteinander so ein bisschen verdrahtet. Meint er zum Beispiel, wenn du viel Stress hast und deine Leber halt mit Cortisol und so beschäftigt ist in irgendeiner Form, dann frisst dein Körper Magnesium wie bescheuert. So. Weil er halt irgendwie Magnesium braucht, um bestimmte Prozesse zu gestalten. Aber man meint ja, manche sind halt auch noch zusätzlich halt besonders, absorptionsfreudig von Magnesium und andere Leute halt eben nicht. Sondern meint er halt so, je nachdem zum Beispiel, was für ein Typ du bist von der Veranlagung her und wie gerade dein Stresspegel ist, kann es sein, dass du vielleicht einfach die 10-fache Menge der empfohlenen Tagesmenge brauchst gerade, um deine ganz, und weil sonst quasi deine Reserven quasi jeden Tag einfach leer gemacht werden ohne Ende. Und manche Leute, manchmal so, die gibt es denen einmal was und die rennen damit halt wochenlang, weil das quasi im System bleibt und irgendwie nicht Bedarf, kein Bedarf ist. Dann meint er, das ist halt super individuell, deswegen ist es halt immer so ein bisschen, so ein bisschen versuchen und hoffen bei den meisten, weil sie es einfach gar nicht wissen. Und dann machst du halt irgendwas und hoffst einfach, dass es klappt. Und oft bringt es halt entweder gar nichts oder es bringt halt nicht genug. Und das heißt, dann hast du das Gefühl, du nimmst was, aber es hilft dir irgendwie nicht so richtig, wie das irgendwie versprochen wurde von Brian Johnson. Und das fand ich ganz spannend, das ergibt auch irgendwie Sinn.
Da haben wir ja bei diesen ganzen YouTube-Instagram-Sachen schon mal vor den ganzen Folgen mal so drüber gesprochen, ne? Dass dann immer das neue Trend Lebensmittel oder irgendwie Ergänzungsmittel oder der Stoff gefunden wird, wo gesagt wird, jetzt können wir irgendwie Schlafmangel an das linken, weil wir haben diese eine Studie gefunden, können wir mit diesem Produkt jetzt irgendwie innerhalb von 3 Monaten super viel Geld sammeln. Danach fragt keiner mehr danach. Aber wir haben auch keinen so richtig gescammt, weil es gab diese Studie, die das so mal angedeutet hat. Ja, ja, ja. Die Leute, wir haben denen auch nicht wehgetan, außer dass wir halt Geld verdient haben. So. Das ist dann, ja, ja. Deswegen ist es, glaube ich, immer ganz gut, den Reality-Check dann eben dann doch bei einem Doc zu machen und nicht bei Instagram-Docy.
Genau, ja, und das ist halt dann, glaube ich, das ist das, was für mich am wichtigsten ist. Also meine Hoffnung ist gar nicht so sehr, dass ich irgendwas finde, so im Sinne von, das ist jetzt irgendwie das Heilmittel für alles, sondern ist einfach meinen individuellen, weiß ich nicht,
voll
Stand der Dinge kenne und dann, wenn es dann heißt, ja, okay, dein Leber ist gerade im Sack, weil Stress plus oder halt, ne, oder wie auch immer,
dein Nebennieren Alkoholkonsum, ja.
Genau, dein Nebennieren produzieren momentan nur Cortisol, weil die nichts anderes zu tun haben. So, dann weiß ich, okay, das ist schon mal doof, da kann ich daran arbeiten und dann ist halt die Frage, okay, wie unterstütze ich denn in der Zeit am besten?
Ja.
Und wenn es dann heißt, ja, dann mach halt, während du so Stress hast die nächsten 27 Jahre, mach halt irgendwie dreifache Menge Magnesium, Zitrat oder Magnesium, was auch immer, dann oder weiß ich Journaling. Halt, okay, das könnte. Oder Journaling. Dann melde ich arbeitslos.
Whatever. Ja, nee, aber ist ja total richtig, weil ich glaube, du und ich sind da beide Menschen, die da. Also, ich bräuchte diese Aussage vom Doc, der halt sagt: Yo, du hast da gerade auch körperliche Merkmale, die quasi dafür sprechen, dass es da Probleme gibt. Weil wenn ich mir das nur denke, würde ich mir immer denken, das passt schon irgendwie, ich bilde mir das nur ein und so eingebildeter Krankermäßig. Deswegen ist es ja ganz gut, mal dann diese körperliche Komponente vielleicht auch gespiegelt zu kriegen, um dann zu wissen, ja, ich muss vielleicht dann doch mal einen Urlaub mehr im Jahr machen, der dann vielleicht die Entspannung zwangsweise reinbringt. Und es bringt nichts, wenn ich durchballer, weil sonst ist mein Körper in 2-3 Jahren durch, also jetzt übertrieben gesprochen, so, ne? Und das brauche ich wirklich nicht, ja.
Das ist auch so ein bisschen wie, wenn du Leistungssport machst und du weißt, du läufst einen Marathon, dann machst du halt bestimmte Vorbereitungen davor, ne? Du machst Carbloading am Tag davor und währenddessen trinkst du halt Elektrolyte wie bekloppt, weil du halt weißt, die werden in den nächsten 2,5, 3, 4 Stunden, während ich das Ding laufe, halt super viel Elektrolyte verlieren und das dehydriert mich sonst und ich werde wahrscheinlich braune Pipi haben am Ende, wenn ich das nicht eben nicht tue. Und so kannst halt, und das ist so meine Hoffnung, ist halt dann, wenn ich halt weiß, okay, jetzt, die nächsten 6 Monate sind halt doof. Okay, kannst du dich dran ändern? Das ist halt dann so manchmal.
Ja.
Dann weiß ich wenigstens, okay, aber ich werde mich halt ein bisschen drauf vorbereiten und unterstützen. Zwar ist mein Marathon ein bisschen länger dann, aber dann habe ich ja trotzdem halt entsprechend so drumherum halt alles Mögliche getan, damit es halt nicht irgendwie blöd endet, so, sondern das wäre das, was man halt noch so als Mittelding zwischen machst jetzt komplett bist du zum Mönch oder dass du halt sagen kannst, okay, wenn es halt eben stressiger wird, dann wie handle ich das denn zusätzlich neben halt Meditation, was auch immer.
Ja, mega interessant. Ich habe 2 Themen, die dir witzigerweise genau in diesen Doc-Kontext so ganz gut reinpassen auch noch. Ich habe dir erzählt, dass ich beim Orthopäde war.
Yes, sir.
Und witzig ist, ich habe das wieder vergessen, ich war da schon mal vor 1,5 Jahren oder so, weil ich so, ich weiß nicht, ob ich es erzählt hatte, vom Klettern.
Hast du dich mit Finger?
Gefühl, nee, das war aber nochmal woanders. Das ist quasi die Klinik. Aber weil ich an meinem dicken Zeh, ich glaube durch neue Kletterschuhe, so ein bisschen so einen Knubbel bekommen habe, so auf dem Gelenk, hat sich so eine kleine, wie so ein Bläschen, so ein festes Bläschen gebildet, wie so eine Reizung oder was auch immer. Da dachte ich, boah, bevor es jetzt irgendwie schlimmer wird, gehe ich mal direkt zum Doc und hab halt gemerkt, ich kann ihn nicht mehr so ganz knicken und das war irgendwie nervig, aber jetzt auch nicht schlimm. Und dann hat er halt da so ein bisschen, wie heißt die, nicht, das heißt nicht Cortisol, sondern Cortison, nee. Wie heißt denn diese?
Cortison, ja.
Doch, Cortison ist das.
Diese Entzündungs-,
genau. Hat die da irgendwie so reingespritzt mit so 6, 7 Nadelstiche da so reingespritzt, was super unangenehm am dicken Zeh ist, kann ich sagen. dann noch so Kupferwickel drum, hat aber auch gesagt, yo, das ist jetzt irgendwie nicht so groß, keine Ahnung, mach die Düse, es passt schon, geh weiter klettern, alles gut.
Ja,
so, gut, ich habe die Erlaubnis, ich mach weiter, wechsel trotzdem die Kletterschuhe, weil ich das Gefühl hatte, das waren die falschen Schuhe. So, besser geworden, bla bla bla. Nicht ganz weggegangen, aber besser geworden. Und jetzt hat sich am 3. Zeh von links am gleichen Fuß auch ein Knubbelchen so gebildet, das irgendwie auch wieder so wie am Anfang bei dem dicken Zeh mehr wehtut und langsam mal weniger wehtut, man sich so dran gewöhnt, aber der Knubbel halt da ist. Und ich dachte so, also ist es normal, dass ich jetzt mit 34 irgendwie Knubbelzehen kriege, dass jetzt alle meine Gelenke so verknubbeln, verknöchern, whatever. Ich habe keinen Bock, irgendwie Arthrose zu haben mit 35, dass alle Gelenke nicht mehr bewegbar sind. Ich kann die komplett bewegen, Und vor allem jetzt auch gerade, wenn ich das mache. Aber am Anfang, als ich das so gebildet habe, hat es auch irgendwie weh oder scheiße. Und dann merkst du, machst du irgendwie so Schonhaltung, bewegst den Fuß weniger, dadurch wird es im Zweifel schlimmer, bla bla. So. Ich, weil ich gelernt habe, dass man zum Doc geht und nicht sagt, man geht nicht zum Doc, bin ich zum Doc gegangen. Und was wurde mir wieder gespiegelt? Ja, also, Herr Pelzer, lassen Sie mal die Kirche im Dorf, alles in Ordnung, machen Sie weiter. Wenn es schlimmer wird, sagen Sie Bescheid. Aber so, ich komme immer an diese Ärzte. Das war mit dem Finger so, das ist mit den Zehen so. Ich denke immer, ich bin der letzte eingebildete Kranke, ey. Und dann denke ich mir so, komm, du gehst jetzt zum Arzt, um einfach ein gutes Gewissen zu haben. Und die Ärzte sagen immer, ja, also kommen Sie wieder, wenn es wirklich schlimm ist. Dann schneide ich Ihnen das auf und dann mache ich das. Ich habe das Gefühl, sind alle mal Chirurgen, die wollen alle mal schneiden. Die sind immer dann so, jetzt gerade alles okay. Wenn irgendwas nicht okay ist, dann kommen sie, dann mache ich den Finger wieder gerade. Dann mache ich die Knubbel weg, dann mache ich das so. Ja, aber ich will ja, dass die gar nicht erst entstehen. Deswegen klingt das so witzig zum Kontrast zu deinem Doc, von dem du jetzt erzählt hast, wo man denkt so, ja, sag mir, weil ich dann auch so war, wie immer so vorbereitet und war dann so, soll ich jetzt eher auch breite Schuhe kaufen als oder lieber, also weil es ja ganz oft jetzt von Schuhmodellen einfach einen breiten Fuß gibt und ich habe ja super breite Füße. Sind meine Einlagen noch in Ordnung? Habt ihr so meine Einlagen gezeigt? Da hat die sich mit einem Auge so ein bisschen anguckt und war so, ja, wir können mal da, sie merken, ihre Zehen gehen so ein bisschen nach innen, sie können quasi unter dem Fußballen nochmal so eine Erhöhung reinmachen, die sie noch nicht drin haben, können sie machen, alles okay. Und ich war so, ja, aber ich will ja eigentlich, dass es besser wird. Wie sieht's aus? Wie ist so mit Barfußlaufen, nicht Barfußlaufen? Ist Barfußlaufen jetzt Gift für mich, weil die Internetmeinung und die Orthopädenmeinung gehen da auseinander? Will man die Meinung hören? Also, nee, alles gut. Am besten die Mischung. Also, so nach dem Motto, die ich habe die Begründung noch ganz gut verstanden. So, der Schuh mit Einlage ist, ja, ich habe nicht mehr genau das Wording auf dem Schirm, aber es ist im Prinzip eine passive. Ja, wie nennt man das? Nicht Training ist das falsche Wort, aber ja doch, vielleicht ist es doch Training gewesen. So also passives Training, weil du ja durch diese, wie heißt es nochmal, Pilotte, diese Erhöhung unter dem Fuß quasi, ja passiv die ganze Zeit eine andere Haltung einnimmst und dein Fuß sich sozusagen an diese Haltung gewöhnt und die ja sozusagen in gewisser Weise auch einnimmt und halten muss sozusagen, aber halt unterstützt und das den ganzen Tag so passiv. Oder Du sollst natürlich auch abwechseln, also sollst dann trotzdem aber auch barfuß laufen, damit der Fuß selber sozusagen noch Muskulatur und die Kraft sozusagen behält, wie auch immer man das möchte. Fand ich für mich, also auch das ist halt keine große Erkenntnis sozusagen, aber da war halt für mich nochmal ganz gut, das ist irgendwie vom Doc zu hören, weil ich so manchmal schon dachte, ist jetzt Barfußlaufen so ein bisschen Gift für mich, weil man immer dann quasi ja das kaputt macht, was man sich quasi mit den Einlagen sozusagen angewöhnt, weil man dann wieder alles durchtritt und dann irgendwie das nicht so geil ist und so und dann auch noch Kletterschuhe, oh mein Gott. aber nee, ich habe irgendwie das Go bekommen, reicht mir erstmal. Dadurch, dass es nicht schlimm ist, brauche ich erstmal keine zweite Meinung und dachte mir, glaubst du dem Mann mal? Und das Witzige war aber, ich war letztes Mal bei dem, und da war dann anscheinend eine Vertretung da. Und ich wusste aber nicht mehr, wie der aussieht. Deswegen wusste ich nicht mehr, ob er das ist oder nicht. Und dann habe ich ihn erstmal so begrüßt, als wäre das der, bei dem ich auch den Termin gehabt hätte. Also letztes Mal den Termin hatte. Und dann hat er irgendwie so gesagt, aber ich habe schon gedacht, irgendwie sieht der anders aus. Irgendwie sieht der komisch aus. Dann habe ich nochmal an die Tür geguckt und da steht dann so, ich habe es fotografiert, aber ich habe es gelöscht, das Bild. Scheiße, ich wollte ich eigentlich vorlesen. Das war dann irgendwie so, Schönheitschirurgie. Dies. Also der war irgendwie so ein geiler Schönheitschirurg und er hatte so mega viel Botox im Gesicht. Es war so ein ganz übertrieben schöner Mann. Also weißt du, wo man so denkt, das sieht schon ein bisschen gruselig aus, weil alles so nach hinten gezogen ist und dann so längere, blondierte, gelockte Haare und so wie so ein Mit-40er, der halt so jung und fresh aussehen will. Aber du siehst in seinen Augen, nee. Das bist du nicht mehr. Und dann war ich die ganze Zeit so, ich kann das hier irgendwie nicht ernst nehmen. Da sitzt irgendwie ein Schönheitschirurg vor mir und ich versuche ihm zu erklären, dass meine Füße Knubbel haben. Also irgendwie war das so komisch, was natürlich total oberflächlich und Quatsch war, weil das natürlich damit nichts zu tun hat und er wahrscheinlich trotzdem ein sinnvoller Arzt und so ist. Aber fand ich irgendwie einen witzigen Eindruck. Und bei dieser Praxis fand ich ganz spannend, er ist da drin als Schönheitschirurg und so weiter. Und die zweite Inhaberin der Praxis ist quasi auch eine Psychotherapeutin und so weiter, Stressmanagement, bla bla bla. Und die wollen, ich glaube, das ist auch so, dass die in ihrer Praxis so ein bisschen dieses Holistische quasi abbilden wollen. So nach dem Motto, du hast einmal den Orthopäden. Ich weiß nicht genau, wie es zusammenhängt, ehrlicherweise. Ich fand es im Endeffekt immer noch ein bisschen weird. Aber will es irgendwie nicht so haten, weil ich denke, ja, es wird irgendwie einen sinnvollen Grund haben. Aber irgendwie ist es alles ein bisschen strange in dieser Praxis. Und ich habe das irgendwie vergessen vom letzten Mal, weil letztes Mal dieser Doc so cool war, diese Vertretung war so nett. Und diesmal war er okay. Aber jetzt weiß ich, da muss ich nicht noch mal hin. Ich glaube, das ist okay. Ich habe meine Erkenntnisse gesammelt. Und das nächste Mal probiere ich mal einen anderen aus.
ja. Das ist auch so ein Dilemma, ne? Bleibst du bei einem und guckst halt, ne, dass da so eine Historie aufgebaut wird, ja, in der Hoffnung, es bringt dir was, wie mit einer AI, die deinen Kontext kennt.
Ja.
Und dann wechselst du dahin, wo es irgendwie am besten ist für den aktuellen Fall.
Das, ja, und manchmal macht ja so ein neuer Blick auch nochmal Sinn, weil ich dann eben auch dachte, wenn ich immer, wenn ich zum Rahmen gehe jetzt, also hier für die Einlagen, dann macht der mir, glaube ich, seit 3 Jahren einfach die gleichen Einlagen nach. Und ich bin immer so, ja, aber wollen wir nicht mal gucken, ob da nicht so, und ich hatte das Gefühl, die haben immer so viel zu tun. Jetzt habe ich für mich die Erkenntnis, okay, der Arzt hat gesagt, wir müssen das nochmal neu vermessen, wir müssen das hier nochmal neu machen. Ja, ja. Das heißt, das nächste Mal sollen die sich wieder ein bisschen Mühe geben und das nochmal upgraden, das System. Und dann bin ich mal gespannt. Tja, irgendwie nervig, dass man sich um sowas kümmern will und muss. Aber
das stimmt, das stimmt.
Ja. Das wurde so ein bisschen induziert, der Gedanke, weil die zweite kleine Geschichte, die da dran hängt, ein guter Arbeitskollege hatte jetzt eine Thrombose im Bein und anderthalb Jahren oder so hatte auch eine von Chiaras besten Freundinnen eine Thrombose im Bein und das sind beides relativ junge Menschen, also unter 50, also die Freundin von Chiara 30 und er jetzt irgendwie 50 um die Ecke und das, also ich, wie soll ich das erklären? Ich bin so ein unterschätzender Idiot. Also ich war so, ja, das ist das von dem, was die Leute immer sagen im Flugzeug und so, ne, bla, ja, passiert eh nicht, wenn du dich bewegst. Das ist einfach ein bisschen Durchblutung. Habe ich ja schon bei Chiaras hier Sprunggelenksbruch schon, ich sag's jetzt übertrieben, in Anführungszeichen nicht ernst genommen, dass ich so dachte, als ob man dafür jeden Tag was spritzen muss. Du bewegst dich ja trotzdem, das Blut fließt doch durch den Körper, als ob das dann einfach da nicht mehr lang fließt und so. Und egal, mit welchem Arzt du redest, die sagen, nein, du Idiot, das ist mega wichtig. Das ist richtig scheiße, wenn das passiert. Und dann habe ich so langsam gelernt, okay, ist nicht so geil, habe ich verstanden. Was da halt so dranhängt, ne, finde ich schon interessant, dass, das ist gar nicht so interessant, das weiß man alles bei Thrombosen. Das Problem ist halt, ne, du hast diesen Tropfen und wenn der sich löst und im Gehirn landet, ist halt scheiße, dann kriegst du Schlaganfall und hast halt Ende Gelände im Zweifel. Deswegen total blöd und ernst zu nehmen, hundertprozentig. Aber das war jetzt, ist jetzt nicht die große Thrombose-Aufklärungsfolge, sondern ich fand es eher spannend, wie es entstehen kann, weil ihm wurde dann gesagt, erstens zu wenig getrunken, so, ne? Also macht ja wieder einen Sinn, so wenn alles nicht so flüssig ist, wenn alles irgendwie so ein bisschen, ne, dann eher Verhärtung ist ja wahrscheinlich das gleiche mit Nierenstein und Co., könnt ihr mir vorstellen, entstehen wahrscheinlich ähnlich. Wo ich das Gefühl habe, okay, das ist für mich eigentlich Check. Ich merke zwar, dass ich in der Schule so zwischen 8 und 16 Uhr manchmal gar nichts, also eigentlich immer gar nichts trinke, aber ich loade eigentlich an abends ganz gut. Ich trinke irgendwie meine 3 Flaschen Wasser, das heißt, ich habe so meine 3 Liter, 2,8 Liter am Tag, habe ich irgendwie drin. Das fühlt sich für mich okay an, aber ist halt ein bisschen stranger Rhythmus vielleicht. Aber der zweite Punkt, wo ich mich sehr wieder gesehen habe, war, dass ihm gesagt wurde, ob er denn komisch sitzen würde. Und dann war er so, ja, also ehrlicherweise sitze ich schon ab und zu auf meinem Bein drauf oder sitze im Schneidersitz auf dem Bürostuhl oder mach dies und jenes und hab die Beine überschlagen für relativ lange Zeiten und so weiter. Und da war ich so, oha, das ist ein Problem.
Weil ich
gefühlt seit, keine Ahnung, seitdem ich denken kann, sitze ich wie der letzte Otto auf dem Stuhl. Das Gute ist aber, ich glaube, ich wechsle auch viel Positionen sozusagen, aber trotzdem hat er ihm halt relativ klar erklärt, und das fand ich total plausibel, ne? Wenn natürlich die ganze, also selbst wenn du dein Bein nur so anwinkelst, viele sitzen ja so mit einem angewinkelten Bein auf dem Stuhl. Ne? Aber selbst dann klemmst du ja oder machst du den Blutfluss in die Wade ja schwerer, weil du einfach dein Bein zusammendrückst sozusagen, ne? Oberschenkel auf Unterschenkel. Und selbst das kann das fördern sozusagen. Das ist jetzt, glaube ich, kein, oh Gott, dann geht alles schief, weil sonst wäre es schon lange bei mir schief gegangen, ehrlicherweise. Aber so ein kleiner Appell zu, vielleicht muss man zwischendurch mal so ein bisschen die Sitzposition checken und vielleicht doch noch mal einmal mehr wechseln und oder gucken, so wie es klingt, dass das Blut fließen kann.
Let it flow quasi. Mal kurz.
Weil das ist ja schon dumm. Also ich finde so, keine Ahnung, dass das so im Flugzeug einfach schnell entsteht, so, da, das halte ich immer noch für Quatsch, auch wenn das natürlich kein Quatsch ist, aber das ist meine eigene Selbstüberschätzung quasi. Aber dass ich mir so denke, ja gut, wenn du 20 Jahre wie der letzte Hampelmann auf dem Stuhl sitzt und dir die ganze Zeit eigentlich jeden Blutfluss in jedes Gelenk unterhalb der Hüfte quasi abklemmst, das klingt für mich sehr plausibel, dass das nachhaltig vielleicht nicht so geil sein kann. Und dann dachte ich, ja, okay, das ist mal eine neue Erkenntnis, die ich vielleicht mal im Alltag umsetzen möchte. Umsetzen im wahrsten Sinne.
Fall. Dazu ganz spannend, vielleicht ändert das dein Trinkverhalten ein bisschen. Als der diesen Blutcheck gemacht hat, morgens, ich kam, bin halt nüchtern hin, weil ich dachte, wir nehmen direkt Blut ab. Mein Fehler. Dann meinte er auch so, hast du heute irgendwas getrunken? Ich so, nee, meinte er, ja, sieht man. Also er hat im Blut direkt gesehen, so, da meinte er, das ist relativ fest, nicht so flüssig, wie es eigentlich sein sollte. Ich so, ja, ich hab halt bin echt extra nüchtern gekommen, nichts getrunken, extra wegen Blut abnehmen, bla bla. Meinte er, ja, trink auf jeden Fall gleich mal ein bisschen was, weil dein Blut sieht echt scheiße aus, was das angeht.
Spannend.
Also, daher.
Also der Instagram-Coach-Tipp, morgens das Glas Wasser ist dann doch ein ganz guter Tipp.
Ich denke, ja, ich glaube, könnte was dran sein, ja. Okay. Insbesondere jetzt, wenn du halt nachts mit Heizung schläfst, ist vielleicht irgendwie nachts eine warme Luft im Schlafzimmer. Also gibt halt Sinn.
Ja, voll. Absolut, absolut. Und macht auch total biologisch ja Sinn, dass sich das relativ schnell umsetzt. Das ist nicht so, also man könnte ja denken, man ist wie so ein Kamel, dass du so, naja, ich habe ja letztes Mal gestern Abend um 8 getrunken, da sind die Speicher ja bis 16 Uhr am nächsten Tag voll. Ja, so einfach, also es ist dann doch leider komplizierter.
Etwas, ja. Aber krass, mit dem Thrombose-Ding, das ist schon immer sowas, wo man so denkt, so, boah, könnte doch schief gehen, ne? Das ist.
Ja, ich bin da, glaube ich, also ich merke da selber, dass ich da einfach nicht gut drin bin, das so richtig ernst zu nehmen. Weil, also ich habe total gemerkt, dass das die beiden, die das jetzt eben hatten, total beschäftigt und konnte da auch total mitfühlen und war da natürlich kein Arsch oder sonst irgendwas. Aber ich dachte, also für mich ist das wirklich wie so bei Beratung. Das ist so weit weg von mir. Ich kann das so von mir abgrenzen. Ich mir denke, ja, das passiert mir trotzdem nicht. Ja, ja, und selbst wenn, also und dann auch bei den Leuten denke ich immer so, klar, der Arzt muss einem sagen, hey, sie dürfen jetzt ein halbes Jahr lang nicht hin auf den Kopf fallen, sonst sind sie tot.
Ja,
der Fahrstuhl kann auch 10 Leute mehr tragen, als da drin steht. Also das ist natürlich auch absolut fahrlässig, so zu denken. Aber ja, ich gehe da einfach so unbedarft vom Besten einfach aus. Ich denke, ja, natürlich baut sich diese Thrombose jetzt einfach ab, wie wahrscheinlich bei 99% aller Menschen. Und die löst sich nicht und schießt ins Gehirn und bringt alle Menschen um, sondern ja, wenn du jetzt darauf achtest, gut trinkst und deinen Stuff machst sozusagen, deine Strümpfe trägst, ja, dann ist das auch einfach in einem Vierteljahr spätestens völlig gegessen und dir geht's wieder gut. Irgendwie habe ich immer diesen Blick so im Kopf und deswegen blende ich so diese schlimmen Sachen dann eigentlich aus, was vielleicht ganz gesund ist, weil ich mich ja dann trotzdem nicht fahrlässig verhalten würde, aber auch ein bisschen naiv verklärt vielleicht. Das ist vielleicht nicht ganz so erwachsenes Verhalten, weiß ich nicht.
Ja, die Frage ist, also die ich mir stellen würde, sagen wir mal, es wird ein Doc mir sagen, ja, du hast das. Und würde ich sagen, okay, fuck, was habe ich falsch gemacht oder woran liegt's? Ne? Und wenn, je nachdem, was dabei rauskommt, wenn es jetzt daran liegt, dass ich irgendwie sitze wie so ein Affe, also mit so, dann würde ich sagen, okay, das ist dämlich, kann es aufhören, gut ist. Wenn es allerdings heißt, ja, okay, du hast einfach einen blöden Körper und der wird das jetzt einfach die ganze Zeit machen.
Ja, klar.
So, dann wäre es halt so, dass ich mir denken würde, boah, doof.
Ja, absolut.
Ne? Also, da musst du halt ultra aufpassen, dann hast du dieses latente Ding die ganze Zeit im Kopf.
Ja.
Aber ja.
Ja, da ist es, glaube ich, für mich auch total schwer, mich da reinzusetzen, weil ich sowas Massives quasi nie hatte. Weil ich mir dann auch, also das ist ja so eine Metadiskussion, die man sagt, manchmal mit sich im Kopf vielleicht führt, dass man so denkt, naja, angenommen, ich bekomme jetzt diese Diagnose, also und würde eine Diagnose bekommen, so, ey, du darfst jetzt, keine Ahnung, die nächsten 3 Jahre nicht hinfallen oder so, ne? Aus irgendwelchen Gründen. Dann würde, also mein Gefühl sagt, ich würde dann trotzdem gucken, was sportlich ja eben geht, also weil ich ja nicht klassisch hinfalle und würde trotzdem versuchen, mich weiter so zu bewegen, wie ich das kann. Aber es sagt sich natürlich so leicht, oh, diese Diagnose. Vielleicht, wenn ich so eine Diagnose wirklich bekomme, bin ich der Erste, der hier im Sessel verschimmelt und sagt, sich
von Rahmen so ein.
Exakt. Exakt. Er sagt so, geht alle weg. Ich trage jetzt hier meinen Helm und lasst mich alle mal ganz weit in Ruhe. Das ist halt total schwer, ne? Du kannst dich immer großkotzig hinstellen und sagen, mit mir wird das alles nichts machen. Das ist natürlich totaler Quatsch. Aber ich glaube, auch da, wie häufig, lebe ich lieber mit dem Gedanken, als mit dem Gedanken, oh Gott, was ist, wenn das Schlimme morgen passiert? Oh Gott, was ist, wenn ich hier eine Diagnose bekomme? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja.
So. Und zur Not halt eben Aspirin, Microdosing. Ich letztens auf Twitter gelesen, da bin ich Junge.
Geil. Einfach so, ich trinke nicht genug, mein Blut ist zu dick. Ich nehme einfach Blutverdünner.
Sinngemäß, aber nur halt in so kleinen Mengen, dass es jetzt irgendwie nicht schlimm ist, aber was weiß ich, ob es schlimm ist, keine Ahnung. So, ich habe gehört, wenn man viel Datteln isst, ist es ungefähr das Gleiche. Ich habe gerade 3 Datteln gegessen, ist mein Kopf ganz rot. Kein Scheiß. Wie so eine Tomate, guck mal.
Geil.
Das ist so krass. Datteln sind echt interessantes Lebensmittel.
Ich habe, alle Sätze, die mit ich habe gehört anfangen, sind eh die besten Sätze, natürlich. Weil ich habe gehört, rote Betesaft ist ja auch ein Ding. So, ne? Rote Betesaft sorgt
aber für den
krassen Pump oder so in den, habe ich immer gelernt, wo ich dachte, wahrscheinlich auch einfach Blutförder, also hier Blut, wie heißt es, verdünnend, also wahrscheinlich einfach mehr Blutfluss, könnte ich mir vorstellen.
Ja, wahrscheinlich super mineralhaltig, schmeckt ja wie Erde, theoretisch.
Zieht wahrscheinlich irgendwie Blut in die Muskeln und dann.
Yes.
Ja. Ich hab was gelernt. Oh Gott. Der große Doccast beginnend.
Disclaimer, nichts, was wir gesagt haben,
ist anders. Alles Quatsch, bitte. Auf gar keinen Fall haftbar, Mann.
Ja.
Ich habe hier noch eine Sache draufstehen. Das ist mittlerweile schon so, glaube ich, 3 Wochen her. Ich glaube, das ist in deiner Blase nicht angekommen wahrscheinlich, weil es nur Deutsch war. So ein bisschen. Ich will es gar nicht jetzt zu politisch ziehen, aber fand den Ansatz irgendwie ganz nett. Kennst du Nico Semsrott?
Mm-mm.
Das ist der. Ich
kenn Nico Santos.
Ja, stark. Ähnlich. Ähnlicher Typ. nur anders.
Flash Rand. Okay.
Ja. Das ist, Nico. Genau. Das ist der. Es gibt so 2 Gesichter von der Partei, die Partei. So, die man kennt. Das ist einmal Martin Sonneborn und einmal der Typ mit der Kapuze. Den kenn ich. Mit der Glatze, der Kapuze und der
Brille. Ja, ja, ja.
Das
ja,
ist Nico
ja.
Semsrott, der mit der okay. Kapuze. So. Der irgendwie Comedian ist und da in der Partei, glaube ich, war. Ich glaube, der ist da gar nicht mehr drin. Ich weiß es nicht genau, ehrlicherweise.
Ja.
Und da ging so ein YouTube-Video von ihm viral, könnte man wahrscheinlich sagen, so in Deutschland so ein bisschen viraler. Mhm. Weil er so 22 Minuten so ein bisschen vorstellt, das Konzept, wie können wir eigentlich, oder wie sollte man mit der AfD und Co. umgehen, im Sinne von, das war eine Diskussion dieser ganzen Verbotsverfahrensache wieder, so nach dem Motto, ne, die Parteien können sich irgendwie nicht durchringen, so ein Verbotsverfahren anzustoßen oder wollen sich nicht durchringen oder können sie nicht oder was auch immer, ne, weil irgendwie die Grundlage fehlt oder eben auch nicht. Das Verfassungsgericht sagt, ja, aber irgendwie hat man Angst, dass, wenn man das einleitet und das scheitert, dass nur das Ganze noch mehr anheizt und so weiter.
Ja, ne? Ja.
1000 Diskussionen pro Kontra kann man ganz viele Diskussionen zu führen. Und der Ansatz von ihm fand ich ganz, total eingängig und ist jetzt nicht die große Wissenschaft sozusagen, aber fand den Gedanken irgendwie ganz nett, dass er gesagt hat, pass auf, ich möchte das Konzept vorstellen von Prüf. So nach dem Motto, es geht mir gar nicht darum, dass jetzt irgendwelche Parteien verboten werden müssen und irgendwie jetzt irgendwelche Verfahren gestartet werden müssen, aber ich fordere eigentlich einfach nur eine Prüfung, ein Prüfverfahren, weil der Bundestag und ne, die Parteien können halt Prüfverfahren einleiten sozusagen. Und ich fand es ganz clever argumentiert im Sinne von, jetzt nicht nur ein Prüfverfahren für, wie auch immer, die AfD anzustoßen, sondern eigentlich sollten alle Parteien regelmäßig darüber prüft werden, ob da quasi Bestrebungen sind, die demokratiefeindlich sind. Das ist ja so ein bisschen das, was worum es geht. So, ne? Hast du eine begründete Annahme, dass wenn diese Partei zu viel Macht bekommt, sie die Demokratie aushebeln und dadurch zu Zeiten führt, die hier in Deutschland keiner mehr so richtig haben will. Und das sozusagen links wie rechts zu prüfen und einfach, war dann humoristisch ganz gut aufgebaut, so nach dem Motto, wenn die Deutschen was gut sind, dann sind sie eigentlich im Prüfen, so TÜV und Co. Eigentlich lieben die Deutschen Prüfen, aber komischerweise lieben sie das Prüfen nicht bei was eigentlich total wichtig ist, und zwar bei demokratischen Parteien sozusagen, ne, ob sie wirklich demokratisch sind. Und erstmal von diesem ganzen Gedanken von Verbotsverfahren und so weiter wegzugehen, sondern hinzugehen zu, wir prüfen einfach. Und wenn wir dann nämlich, dann diskutieren wir nicht die ganze Zeit darüber, kann man die verbieten oder nicht, irgendwie müssten wir das prüfen, aber keiner prüft und so weiter, sondern wir prüfen einfach die Parteien mal. Und dann auf der Grundlage dieser Prüfung kann man Entscheidungen treffen, egal wohin es quasi geht. Und es geht ja dann bei diesem Verbotsverfahren eh nicht darum, zu sagen, eine Partei wird quasi verboten im Sinne von, die darf nicht mehr existieren, sondern die kriegen ja dann sozusagen im ersten Schritt die Gelder, die staatlichen Gelder sozusagen entzogen und solche Sachen, bla bla bla. Und dann geht es ein bisschen, das war es im Prinzip schon, dass es darum geht, dass die Leute, also so nach dem Motto, dann so ein Aufruf zu Demonstrationen an den und den Tagen sozusagen sichtbar machen, nicht einfach gegen die AfD zu demonstrieren und so weiter, weil das halt wurde jetzt lang genug gemacht, es wurde lang genug gesprochen, wir merken, das passiert gar nichts, es ändert einfach nichts, es wird eher noch, die Zahlen gehen nach oben, aber selbst quasi AfD-Wähler müssten ja eigentlich dafür sein, dass alle Parteien geprüft werden darauf, weil auch die sollten ja nicht demokratiefeindlich sein. Und wenn was geprüft wird und dann das Ergebnis irgendwie okay ist, dann, also je nachdem, wie das Ergebnis ist, sollte man damit mehr Anpacke haben. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, naja, im Prinzip, egal vielleicht für welche Partei, wenn du halb fanatischer Anhänger bist, egal ob es CDU, SPD, Grüne, Linke, AfD ist, dann zweifelst du im Zweifel an allem. Dann zweifelst du an diesem Prüfverfahren, dann zweifelst du daran und so weiter und so fort. Aber vielleicht gibt es ja eben noch Bevölkerung sozusagen, die ein die so einem Prüfverfahren vertrauen würde und sagen würde, hey, die Argumente, so wie sie vorgetragen sind, und wenn das dann irgendwie einigermaßen konsistent argumentiert ist, dann verlässt man sich da eher drauf. Und wenn das auch eben alle gleich behandelt und eben nicht dieses, du hast das Gefühl, da werden jetzt gerade Instrumente geschaffen, um eine Partei zu, ne, irgendwie zu bestrafen. Fand ich irgendwie einen ganz netten Gedanken, weil es eben so ein holistischer Ansatz ist, quasi alle umfasst und man sich dadurch schlecht, also wenig vorwerfen kann im Sinne von, also klar steckt das dahinter, ne? Ich will das jetzt nicht verklären im Sinne von, natürlich kommt das aus dieser Richtung argumentiert, okay, wie können wir diese rechte Partei oder eine rechte Partei, die im Zweifel gefährlich sein könnte, laut Verfassungsgericht, wie können wir das quasi endlich mal angehen, so, und das ist halt ein Ansatz. Ja. Fand ich irgendwie das. Interessanten Gedanken. Ja.
Ich finde es ganz spannend. Es gibt jetzt so, so Beobachtungen, dass du quasi das Wahlverhalten jetzt gar nicht auf Deutschland bezogen, sondern egal weltweit, dass du immer krasseren Drang hast, in Metropolregionen quasi in bestimmte eher tatsächlich Linksrichtung zu wählen, tatsächlich.
Wahrscheinlich durch die New Yorker Wahl jetzt so ein bisschen befeuert.
Das ist ein Beispiel. Ja. Dem Zuge gab es halt auch so Beobachtungen, so wie ist das denn in anderen Metropolregionen? Mhm. Ne? Guck dir London an zum Beispiel, guck dir andere Großstädte an. Und Berlin ist das ja ähnlich. Du hast ja in Berlin auch so eine relativ linksstarke Regierung. Das ergibt total viel Sinn, dass da gesagt wird halt, naja, gut, gerade das Leben in einer großen Stadt, ich rede jetzt gar nicht so sehr von Köln vielleicht, weil das ist noch so okay groß, aber gerade wenn du so in Metropolregionen guckst, da hast du, merkst du es mit am ehesten, wenn halt eben so dein Lebensstil quasi, und ich rede jetzt gar nicht von irgendwelchen anderen Einflüssen als den monetären Einflüssen, also wenn Mieten hochgehen und so weiter und das Leben da insgesamt einfach teurer wird, ist da einfach quasi so ein bisschen auch der Glaube in das System verloren geht, so nach dem Motto, oh Gott, ja, das, also was bringt mir eben das aktuelle System? Ist total bescheuert, weil ich kann mir mein Leben gar nicht mehr so richtig finanzieren, also ich habe auch keine besonderen Ambitionen oder Träume für ein besseres Leben, weil es wird ja jedes Jahr irgendwie in Anführungszeichen schlimmer und die Leute finden ja unterschiedliche Antworten darauf. Die einen sagen, na gut, ich brauche jetzt eben einen Systemwechsel im Sinne von, dass die Marktwirtschaft und so funktioniert nicht, bla bla, finde ich doof. Die anderen sagen, nee, ich brauche jetzt eine ganz andere Partei, und die gehen dann ins rechte Spektrum. Mhm. Aber das ist einfach dieser Zusammenhang zwischen Lebenshaltungskosten und was glaube ich mir später leisten zu können, wie sehr glaube ich daran, dass ich meine Träume verwirklichen kann, dass das sehr damit zusammenhängt, eben ob du jetzt quasi bei dem, sagen wir, bisherigen System bleibst. Also in Deutschland wäre das halt die soziale Marktwirtschaft, dass du sagst, ja, okay, ich finde das gut, bla bla. Mhm. Oder dass du eben sagst, ich finde das jetzt ganz blöd, entweder müssen wir extrem ins Linke oder extrem ins Rechte. Mhm. Und ich glaube, in Deutschland ist gerade eher so, der ist es ein bisschen anders, dass man sagt, die AfD gewinnt halt eben an Macht, weil die Leute sagen, ja, das funktioniert ja so nicht, und das alles, was die letzten 20 Jahre probiert haben, läuft irgendwie nicht. Und dann in der Metropolregion hast du einen anderen Drall, wo du sagst, nee, wir gehen jetzt und brechen das komplette System in die andere Richtung um. Und ich glaube, dass, also jetzt zurückkommt auf diesen Vorschlag der Prüfung, ich glaube, das Effektivste, was man jetzt irgendwie hinkriegen könnte, jetzt, als wenn man jetzt sagt, man ist jetzt in der Bundesregierung oder in irgendeiner Regierung und will, dass eben diese Gefahr des Extrems weggeht, dann wäre es den Leuten irgendwie. Wenn du willst, dass die Extremgefahr quasi weggeht, dann musst du jetzt mit Maßnahmen kommen, die den Leuten quasi mehr Geld, also nachhaltig mehr Kohle ins Portemonnaie spülen. Und damit, ich glaube, das wäre wirklich das Effektivste, was du jetzt gerade machen kannst. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Trugschluss. Naja, wir können ja kurzfristig einfach mal sowas machen. Kurzfristig irgendeine eine Maßnahme, die kurzfristig hilft. Das Problem ist, dass es halt, wenn das muss schon langfristig funktionieren, also muss halt irgendwie, also Jahr nach Jahr quasi, glaube ich, das Gefühl haben, so ja, okay, der Traum vom Eigenheim oder was auch immer wird rückt näher oder was auch immer. Und ich glaube, das wäre so das Effektivste. Ich glaube, die Prüfverfahren sind, die appellieren sehr stark an das Rationale, ne, an den rationalen absolut. Wähler, der sagt, ja, Moment mal ganz absolut. Kurz. Aber ich glaube, wenn du diese, ich sag mal, Gefahr im Großen irgendwie einfangen willst, dann musst du irgendwas machen, was irgendwie mehr Netto am Ende heißt für einen Großteil der Menschen. Oder halt eine Hoffnung auf eine bessere Zukunft, was auch immer das bedeutet. Das ist auch so jedermanns, also jeder hat ja seine eigene Interpretation dessen, aber ich glaube, das wäre das Effektivste tatsächlich, weil das gar nicht, das ist so, es geht aufs Individuum, das drückt halt so beim Einzelnen so auf den Knopf und nicht nur, also wie gesagt, der Hyperrationale, der wird sich diesen Gefahren wahrscheinlich auch schon bewusst sein in gewisser Form und wird sagen, ja, okay, das ist nichts für mich.
Ich nur, dass ich die Argumentation vorher verstehe, aber der zum Beispiel der New Yorker Bürgermeister ist jetzt ja keiner, der die Marktwirtschaft abschaffen will, oder? Also
ja, das war so, also es ist halt immer, ne, das ist halt blöde bei so Wahlkämpfen, ist halt, wird halt immer so sehr viel rausgepickt.
Ja.
Genau, kann er ja gar nicht, aber das war so ein bisschen derjenige, der gesagt hat, naja, also seine Top-Punkte war halt sehr stark Mieten reduzieren, also Mieten halt einfangen wieder und dann halt free public transport, Lebensmittelpreiskontrollen, so nach dem Motto, es gibt halt staatliche Supermärkte und sowas, war halt im Gespräch, davon wird nichts passieren, also nichts davon wird funktionieren, er kann das gar nicht umsetzen, aber das waren so die Punkte, mit denen er, glaube ich, dann so ein bisschen auch die Sympathien gewonnen hat, weil er gesagt hat, hey Leute, ich kenne euren Struggle, ihr zahlt viel Miete, ihr zahlt viel für U-Bahn und Co. und ihr zahlt viel für Lebensmittel und genau die drei Punkte, die löse ich euch jetzt. Also,
finde ich spannend, weil irgendwie, ich sehe das gar nicht als, also das wirkt für mich gar nicht wie so ein großer Shift sozusagen, so ein, wir stürzen jetzt irgendwie das System großartig, sondern es klingt eher so wie, ich gebe euch wieder das Gefühl, dass ihr vor 10 Jahren hattet sozusagen. Da war das zwar nicht so, also da hatten wir nicht Free Public Transport, aber es hat sich für euch so angefühlt, weil ihr einfach mehr Geld hattet, weil es euch quasi besser ging.
Genau,
und ich verspreche euch jetzt quasi von der linkeren Seite her das bessere Leben, was euch die Rechten versprechen auf andere Wege sozusagen. Also die Rechten sagen,
exakt,
ich bringe euch da wieder hin, weil ich die bösen Migranten alle wegpacke sozusagen und whatever, so, ne? Also das ist ja meistens der Hauptpunkt irgendwie, weil ich habe den Schuldigen gefunden und den packe ich weg. Und da ist eher so, ich habe den Schuldigen gefunden, das ist einfach der böse Markt, der zu viel von euch abnimmt sozusagen. Und den werde ich so ein bisschen angreifen im Zweifel, ne?
Ja.
Auch da wieder. Faktisch wird wahrscheinlich auf beiden Seiten nicht das passieren, was man nachher verspricht. Du wirst nicht alle Grenzen komplett dichten können, so, ne?
Beide finden quasi einen Schuldigen, der aber gar nicht das Problem im Kern ausgelöst hat. Und das ist halt das Problem, glaube ich, in diesen rechts- und linksextremen Positionen. Es wird halt immer so eine Art Gut gegen Böse, ne? Das ist der Schuldige, das ist der Unschuldige und du bist das Opfer und du bist der Böse. Das ist halt immer zu einfach und nie wahr und deswegen ist es halt, ja.
Und das Schlimme ist, das zieht ja, ne? Also ich weiß nicht, wie ich so jetzt gerade die Berichterstattung, wie ich sie jetzt wahrgenommen habe, ist so, dass die amerikanische linkere Presse, whoever das ist genau, aber zumindest es da Stimmen gibt, die sagen, cool, jetzt haben wir quasi Leute oder so langsam bauen die Demokraten quasi Leute auf, die Trump auf seinem Schlachtfeld begegnen sozusagen. Also wir haben hier den, wie heißt der, California, der Newsom, so, das war schon so nach dem Motto, der geht auch in die Memes und der ist polemisch und der haut mal drauf, aber auf so einer demokratischen Seite. Jetzt haben wir quasi das und so. Ich habe das Gefühl, da wird auch, also die Demokraten sind so ein bisschen davon abgerückt, wenn sie, also aus meiner Perspektive waren sie da mal so ein bisschen im Wahlkampf vorher, dass man so gesagt hat, okay, wir versuchen das irgendwie einfach zu mäßigen, wir wollen mit so einem, nee, wir machen irgendwie so ein bisschen so weiter und wir versuchen und wir können halt nicht alles, aber wir wollen also so einen, ich würde jetzt sagen, so ein bisschen realistischeren Blick sozusagen da drauf und wenig Versprechungen, Versprechungen, natürlich, es wäre jetzt irgendwie Quatsch, aber nicht so draufhauerisch und jetzt werden da quasi Leute aufgebaut, weil man merkt, wie du gerade gesagt hast, du kriegst die Leute nicht auf der rationalen Ebene, das haben wir jetzt irgendwie gemerkt, wir sind da gerade gescheitert, jetzt probieren wir es mal auf die Art und Weise und das hat man ja hier in Deutschland auch gesehen mit Heidi Reichenegg und so mit den Linken damals, genau. Das hat ja in kürzester Zeit einen riesen Push gegeben, wenn dann, also das wirkt für mich ein bisschen wie so, dass es da ein großes, mindestens mal die Hälfte von Deutschland oder der Welt oder wie auch immer, wenn man das so in links und rechts spalten will, was natürlich Quatsch ist, aber dass es da eine große Menge von Menschen gibt, die auch auf der anderen Seite sozusagen eine Sehnsucht nach Persönlichkeiten oder nach Forderungen haben, die mal sagen, so, jetzt hauen wir mal drauf, jetzt machen wir aber mal. Auch wenn dann nachher die Leute wissen, ja, das wird so quasi nicht kommen, aber ich hab Bock, mich da mitziehen zu lassen. Und da spüren die Leute wahrscheinlich so ein bisschen das, was die Leute auf dieser rechten, auf dem rechten Spektrum eben so die letzten Jahre vielleicht ein bisschen spüren. Diese Aufbruchsstimmung, da kommt jemand, der tut denen mal weh und so.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass das immer so gepaart ist mit der fehlenden Hoffnung darauf, dass es allen gut gehen kann. Und ich glaube, also, weil beide, sowohl AfD als auch die Linke, haben beide das, aus meiner Sicht das Weltbild von, wir haben halt einen Kuchen und den gilt es zu verteilen. Mhm. Und während die AfD sagt, naja, uns knappern hier die Flüchtlinge und sonst wer den Kuchen, also ein Stückchen Kuchen weg, so, wenn wir die wegtun, bleibt mehr Kuchen für uns, den Rest, in Anführungszeichen, sagt die Linke, naja, gut, aber Kuchen, wir kommen ja gar nicht dran. Es gibt so viele Menschen, die nichts vom Kuchen haben und die bösen, weiß ich nicht, Vermieter, die haben, genau, ne, das ist eher so ein Klassenthema dann. Die sagen dann, okay, aber denen gehört ja der Kuchen, wir wollen ja nur was davon abhaben, deswegen ist es ja, wer braucht denn schon so viele Kalorien? Ne?
Gib wir mal was arbeiten ab. Ja für den Kuchen auch hart und wer ist meine Arbeitsleistung, ist die nicht mehr wert als und so weiter?
Exakt, aber beide Mindsets haben halt einen fixen Kuchen, der verteilt werden muss.
Mhm. Und jeder liebt Kuchen, sorry.
Jeder liebt Kuchen, Schwarzwälder Kirschkuchen insbesondere. Aber dass man dann jetzt die Frage stellt, na gut, wie kann man denn den Kuchen gigantisch groß machen, dass halt jeder was von abhaben kann. Ich glaube, daran ist so ein bisschen, da glaubt keiner so richtig dran im Moment. Jedenfalls, also vielleicht ist das auch nur so ein temporäres Ding. Ich habe das Gefühl, dass eben viele Leute dann auch gesagt haben, hey, naja, aber was ist denn jetzt, also was glaube ich denn in meinem Leben, in meiner Karriere, in meinem Dasein irgendwie noch erreichen zu können? Ich glaube, da fehlen so auch den Individuen halt oft auch fehlt halt die Fantasie für, hey, ich mache einen ganz großen Kuchen und werde davon halt eine geile Zeit haben, sondern hier geht es gerade, ich glaube, es gefühlt alles nur, es geht eher gerade darum zu sagen, gut, welche Position möchte ich angehören? Sehe ich mich als der Arme, der den Reichen was wegnehmen will? Oder sehe ich mich als der Deutsche, der den Flüchtlingen was wegnehmen will, weil die mir was weggenommen haben? Oder egal, welche Konstellation man wählt, aber es geht immer darum, das Bestehende zu verteilen. Und da ist halt auch so ein bisschen dann, glaube ich, die Gefahr, dass man halt dann eben so von der Zeitpräferenz so ganz kurzfristig nur noch denkt, nach dem Motto, lieber jetzt keine Miete zahlen oder weniger Miete zahlen, lieber jetzt, weiß ich nicht, weniger Steuern zahlen, als eben langfristig irgendwas, ne, einen Kuchen groß zu machen. Und ich glaube, das ist gerade so ein bisschen das Fatale, dass eben, was beide Richtungen so, so krass pusht, ist, du musst ja nur sagen, du kriegst, ich nehme was von irgendwem weg und gebe es dir. Und zack, hast du so
ein bisschen mehr.
Ob das, genau, da hast du nämlich mehr. Ob das realistisch oder nachhaltig ist, interessiert keine Sau. Aber das ist halt gerade so das politische, der Status quo, wie ich ihn wahrnehme, ist halt einfach nur, wer verteilt wohin.
Aber ich finde, ich kann das ein bisschen stützen, finde ich. Also meine Gedanken sagen gerade, das macht ja auch total Sinn. Also es ist total logisch, dass die Menschen gerade so denken, weil wir eben seit langem mal wieder, oder jetzt also mittlerweile auch seit langer Zeit, also ich würde sagen jetzt so 10 Jahre oder so, ja diese Themen wie Krieg und Klimawandel sozusagen, die ja so über der Welt und über uns, also vielleicht ist es ein bisschen sehr eurozentristisch gedacht, weil in Amerika und Vietnamkrieg und so, bla, ne, aber jetzt mal aus europäischer Sicht, so, das ja gerade so über uns schwebt. Und wie willst du an den maximalen Kuchen denken, wenn du das Gefühl hast, ja, fuck, in 20 Jahren ist eh alles am Arsch. Ah, shit, wenn jetzt Russland die krasseren Drohnen baut und die Ukraine verliert, dann sind wir in 5 Jahren eh am Sack. Also warum soll ich denn langfristig denken sozusagen? Also diese Denke ist ja total naheliegend bei dem, was die letzten Jahre berichtet wurde sozusagen. Ne? Und was auch die Erkenntnis, also das soll jetzt gar nicht heißen, das ist alles, also das ist jetzt nicht im Sinne, die berichten das, aber es ist ja gar nicht so, sondern das sind ja auch reale Gefahren sozusagen, die den Menschen dieses Gefühl geben, wie soll ich den Kuchen maximieren, wenn ich eigentlich Ressourcen sparen muss, weil der Planet mich sonst bumst. Wie soll ich an den maximalen Kuchen denken, wenn ich die Sorge habe, also wenn wir jetzt alles in Rüstung stecken müssen, weil wir auf einmal uns wieder gegen Krieg verteidigen müssen. Eigentlich könnten wir dieses Geld in Bildung und Kuchen stecken, aber können wir ja nicht aus guten Gründen, also nicht Anführungszeichen, sondern aus Gründen einfach, weswegen dieser Glaube an den Kuchen, glaube ich, gerade ganz realistisch einfach schwer aufrechtzuerhalten ist, so. Ich glaube an den Kuchen weiterhin irgendwie so, weil ich auch da, wie beim Arzt, was wir eben gesprochen haben, so diese realen Gefahren so ein bisschen ausblende, ohne das jetzt zu leugnen in irgendeiner Form, aber
ja, ja.
Irgendwie denke ich da, also haben wir ja immer gesagt, ne, denkt man dann irgendwie trotzdem, ja, ja, das wird ja irgendwie einen guten Spin kriegen, deswegen kann ich mir diesen Kuchen vorstellen und das macht mein Leben, glaube ich, ganz schön. Aber ich glaube, wenn du diesen Kuchen halt dann nicht mehr siehst und nur noch diese Sachen siehst, ja, dann vergammelst du halt irgendwie und kriegst auch nichts vom Kuchen.
Ja, und das ist halt so ein, du hast ja den klassischen, das ist so die klassische Zielkonfliktsituation. Selbst, also auf der einen Seite weißt du, das eine Ziel ist wichtig, nämlich ich will den Planeten zerstören. Mhm. Okay. Das andere Ziel ist wichtig, nämlich ich muss eigentlich dafür sorgen, dass ich als Individuum halt ein erfülltes Leben habe oder ein Leben frei von Gefahren, insbesondere für mich und meine Familie. Und dazu gehört halt eben gewisser Lebensstandard. So, wenn ich plötzlich keine Dusche mehr habe und keine Wohnung, dann ist es blöd. Ja. So, also will ich das mindestens haben. Okay, ich will auch was essen können. Okay, ich will auch, ne, vielleicht ein Auto fahren und so weiter und so fort. Das heißt, aber das alles, was du tust, verbraucht halt Ressourcen. Und das heißt, du musst auf der einen Seite willst du natürlich sagen, okay, eigentlich will ich ja ein gutes Leben für mich, aber damit ja auch für die anderen um mich herum. Ich kann ja nicht sagen, ich will das beste Leben haben, aber um mich herum soll niemand mehr duschen gehen, weil das verbraucht ja Ressourcen. Das heißt, du hast auf der einen Seite eben diesen Konflikt mit dem, naja, ich könnte jetzt eigentlich will ich ja das Basic-Paket mal mindestens haben, aber dafür muss der Kuchen größer werden, weil sobald jemand was tut, ne, zahlt das auf den Kuchen mit ein. Auf der anderen Seite will ich halt die Ressourcen halt auch sparen und schonen. Und das heißt, wo machst du Kompromisse? Ja. Und das ganze Konstrukt ist halt ein Kompromiss in sich drin. Und ich glaube, das ist halt das, was dann auch nochmal erschwert, halt eben von diesem Kuchensträumen, sagen, für alle das Paradies, ist halt, weil, oh, das hat birgt ja die Gefahr, dass es dann halt auch für alle eben die Hölle bedeutet, wenn eben, ne? Ja. Und so weiter. Und ich glaube, das ist halt. Und da kommst du halt einfach nicht raus. Also das ist halt, das steht sich gegenüber, das passt einfach nicht zusammen. Und das ist, warum ich irgendwann gesagt habe, so, ich glaube, der einzige Weg halt eben, wenn man das Thema Klimawandel bespielen will, ist halt, du musst halt da durch und dann musst du den Kuchen ganz groß machen und dir irgendwas überlegen, wie du halt eben das Klima kontrollieren kannst, weil ansonsten bleibt der Kuchen klein. Am Ende ist es halt so ein Verteilungsspiel. Mhm. Und das ist halt nie geil, weil am Ende hast du begrenzte Ressourcen und wer kriegt was? Und es wird nie gerecht. Gerecht kriegst du es nicht hin. Und das heißt, am Ende hetzt es halt nur Gruppen gegeneinander auf, die sagen, ja, das ist ungerecht, ich krieg ja viel weniger als du und bla bla bla. Und das wird wiederum zu diesen ganzen extremen Parteien, also zu den extremen Positionen und irgendwie ist das kein schönes Bild. Ja.
Ja, und ich finde, um den Abschluss von diesem Kuchenbild zu machen, ich finde, man kann auch ganz gut beobachten, wie sich Menschen halt quasi, also ihr Leben davon abhängen, an diesen Kuchenklammern sozusagen, ne? Weil für sie empfunden auch das Leben daran hängt, sozusagen. Also, ne?
Das ist ja auch das
faktisch. Genau, je nachdem, wie du die betrachtest, ganz genau. Wenn ich jetzt so mal denke, ja, an die Menschen in den Metropolen sozusagen, wenn wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, ne? Die können im Zweifel immer noch aufs Land ziehen und haben da im Zweifel, also nicht alle, ne? Aber es gibt, glaube ich, Menschen, die klammern sich an diesen Kuchen, als wäre es ihr Leben, aber weil sie quasi ihren Standard runterschrauben müssen, weil sich das immer ungeil anfühlt, weil es einfach scheiße ist, sozusagen, ne? Aber es gibt eben auch Menschen, die sich an diesen Kuchen klammern, weil wenn sie das nicht tun, dann war es das halt mit denen in einer gewissen Form. Ja. So, ne? Und da gibt es in Deutschland, glaube ich, noch relativ wenig, wo es diese Klammerung quasi gibt, aber wo es zumindest so empfunden wird. Aber wenn man das jetzt global sieht, dann gibt es ja sehr viele Menschen, die sich an diesen Kuchen klammern, weil sie müssen, sozusagen.
Ja.
Und deswegen muss ja auch irgendwie das Ziel sein, das irgendwie global zu regeln, weil es ja nichts bringt, wenn du auf einmal sagst, ja, wir gucken jetzt, dass wir hier den Kuchen in Deutschland maximieren, aber der Kuchen in der ganzen Welt ist uns so ein bisschen egal, weil dann werden die Menschen ohne Kuchen kommen und sich unseren Kuchen holen. So, ob wir das wollen oder nicht. So, deswegen kann man das, glaube ich, heutzutage nur noch global denken. Du kommst nicht aus der globalisierten Welt wieder in Bunkerländer. Ich glaube, diese Welt gab es auch vorher nie. So, weil dann auch einfach Kriege um Territorien geführt wurden und so weiter. Viel mehr als heutzutage. Und ich glaube, da will keiner so richtig hin zurück.
Ja, und das Spannende ist halt gerade, dass eben Großteil der Welt jetzt abrückt von dem Bild und sagt, ich mache jetzt einfach den Kuchen ganz groß, ist mir scheißegal. Mhm. So. Und dann musst du halt auch die Frage stellen, so, ja gut, wenn jetzt gerade China und die USA sagen, wir machen jetzt riesen fünfstöckige Hochzeitstorten, und du sitzt und denkst, ja, aber ich bin mit meinem Marmorkuchen ganz schön happy und ich verteile ihn jetzt einfach gerecht, dann hast du vielleicht irgendwann gar keinen Kuchen mehr, weil du einfach nicht mehr Kuchen backen kannst, so weil dir die Fähigkeiten dazu genommen werden. Das ist halt,
ja.
Du sagst, das kannst du nicht isoliert betrachten. Du bist halt in Verbindung mit allen anderen. Und,
fand ich ganz spannend heute, also als nicht Kontrapunkt, aber als nette Ergänzung. Ich habe heute irgendwie nur so eine Schlagzeile gelesen nach dem Motto, das erste Mal seit irgendwie 8 Jahren oder so ist die Immigrationsquote, also es kommen mehr Leute aus Amerika nach Deutschland als von Deutschland nach Amerika. Also es wandern mehr Deutsche, mehr Leute von Amerika nach Deutschland aus als von Deutschland nach Amerika. Fand ich irgendwie ganz so, also das sagt erstmal gar nichts, aber es ist vielleicht ein mini kleiner Marker für, ja, vielleicht funktioniert die naive Hoffnung mit, irgendwie bleibt man in Europa so ein bisschen diese heile Insel und kämpft diese Kämpfe erstmal nicht mit, weil alle machen verrückte Dinge sozusagen. Und wir machen die einfach aus Trägheit, aus Doofheit oder aus Kalkül irgendwie langsamer und spielen da erstmal nicht so krass mit und können dann davon vielleicht profitieren, das Beste uns zu nehmen, whatever. Also, ne, ist jetzt zu groß, um das alles zu denken, aber im Sinne von, vielleicht kann man ein ganz guter Zufluchtsort für Leute sein, die aus bestimmten Ländern da gerade quasi gehen, weil sie es da irgendwie nicht geil finden und vielleicht profitieren wir auf einmal davon und weil die Migranten aus Amerika finden die Leute bestimmt alle cool. Da haben wir bestimmt nicht diese Migrationsdebatten, die sitzen da nicht bestimmt bei Lanz und dann wird gesagt, warum kommen die? Sondern dann sagt man, ah, cool.
Ja. Ähnliche, oder also einfach so aus dem Datenpunkt, der ganz spannend ist, wenn man sich gerade, es war jetzt in den letzten zwei Wochen, drei Wochen war so groß Berichtssaison von den ganzen börsennotierten Unternehmen. Und spannend fand ich da, wenn du dir mal die Konsumentenseite angeguckt hast, also klassischerweise Starbucks, Coca-Cola, ne, also alles, so die ganzen Consumer-Produkte, die haben alle ungefähr das ähnliche Bild aufgezeichnet.
Ah, wegen, das hast du jetzt mal ganz gesagt, dass die am Arsch sind, ne? Also das ist dann, nein, also dass
ja, das denen schlechter geht. Es ist interessant, es ist so, die haben das in Segmente unterteilt und die sagen zum Beispiel, unsere eher Low-Income-Segmente, die brechen uns komplett gerade weg. Mhm. Also die sind schon quasi am Punkt, wo sie sagen, ich kann nicht mehr zu Starbucks, geht nicht mehr, ist nicht mehr Budget drin. Und ansonsten, der Rest sieht ganz gut aus. Mhm. Das heißt, du siehst halt an deren Geschäftszahlen so eine Art Reflexion der Gesellschaft, nämlich manche Menschen sind an einem Punkt, wo sie sagen können, da muss ich jetzt einsparen. Mhm. Also Starbucks wird gestrichen, also Taco Bell wird gestrichen, Mc's wird gestrichen, Coca-Cola wird gestrichen, trinkst du noch Wasser und koch selber. Versus halt diejenigen, die halt jetzt noch an einem Punkt sind und sagen, ja, ich fahre vielleicht nur noch einmal im Jahr im Urlaub, statt zweimal, aber das, was ich da wegspare, kann ich immer noch bei Starbucks ausgeben und so weiter und so fort. Also das ist ganz interessant zu sehen, dass du halt eben, je nachdem, welcher Einkommensklasse du halt bist, dass du jetzt entweder schon quasi sehr doll gesqueezed bist im Sinne von Lebenshaltung oder eben, dass du halt eigentlich noch ganz normal so weiterlebst wie bisher, weil du einfach sagen kannst, ja gut, den einen Kaffee gönne ich mir trotzdem noch und das ist fein. So. Und das finde ich ganz spannend, ne, weil man halt so ein Gefühl davon bekommen will, so, wie schlimm ist es denn gerade? Merkst du schon, okay, das ist schon so schlimm, dass es in den Quartalsberichten und den Jahresberichten quasi Thema ist, was nicht gut ist.
Ja. Erstmal. Ja, absolut. Und spiegelt ja dann auch das wieder, was man so ein bisschen bei den Wahlergebnissen gesehen hat, zwar nicht mehr so extrem wie früher, aber das sozusagen, jetzt um es an dem Beispiel zu machen, weil es da so untersucht wurde, so von wem wird die AfD gewählt, so im Zweifel von einkommensschwachen jungen Männern sozusagen, im Zweifel die vielleicht jetzt den Starbucks-Kaffee sich nicht mehr leisten können. Ist jetzt ein Zusammenhang, den ich jetzt herstelle, der aber auch nicht so sein muss, ne? Aber das würde sich ja dann vielleicht widerspiegeln in, okay, wer neigt dazu, extremere Positionen sozusagen zu wählen? Vielleicht die Menschen, die sich einen Starbucks-Kaffee nicht mehr leisten können.
Die das schon spüren, genau. Ja.
Und, ne, übersetzt heißt das. Und
das kann ja, das, ja. Ja, und das kann ja natürlich auch sein, das ist ja dann auch da, ne? Es kann ja auch sein, dass jemand total gut aufgestellt ist, aber dann andere Lebensträume, keine Ahnung, Haus.
Absolut.
Ist nicht mehr realistisch und das macht wütend, obwohl es eigentlich im Vergleich immer noch hoher Standard ist. Ja. Und trotzdem denkst du, fuck it.
Absolut, deswegen, ich glaube, diese Zahlen sind auch so ein bisschen überholt, was ich gerade so ein bisschen aufgespannt habe im Sinne von, also es war nie so, aber die einkommensschwachen Männer, so die wählen das, ist ja mittlerweile viel diverser geworden bei, ich glaube 37% war es ja irgendwann letztens, so da ist natürlich die Spanne deutlich breiter als nur das, deswegen wäre es total verkürzt, aber finde ich zumindest plausibel. Also ich finde, um es dann auch langsam abzuschließen, wenn ich verstehen könnte, warum jemand frustriert ist und dann irgendwie sowas wählt, ist natürlich die Menschen, die es jetzt einfach spüren, auf einem Lebenserhalt-Ebene sozusagen. Ja, ja. Ich persönlich könnte es jetzt nicht verstehen, wenn jemand sich kein Haus leisten kann, deswegen sozusagen so extrem wählt und dann hofft, dass es irgendwie dadurch besser wird. Aber wenn jemand sozusagen irgendwie hofft, dass er seine Familie irgendwie noch durchkriegt die nächsten Monate, Jahre, dann verstehe ich eher, warum man vielleicht auch mal blind, also blind vor Wut irgendwas wählt, sozusagen. Hauptsache irgendeine Veränderung im Zweifel. Problem ist halt immer, wenn man sich das Parteiprogramm dann anguckt, dann denkst du dir, du wählst für deinen eigenen Tod, also du wählst dein eigenes Verderben, das ist ein Problem, aber dafür haben die Leute dann im Zweifel keinen Kopf da, so.
Ja, aber das ist halt, manchmal wählst du ja zwischen Tod und Tod.
Ja, oder so wahrgenommen, genau.
Auf welche Art. Ja,
dann wenigstens aber wenigstens dann der Tod mit Signalwirkung sozusagen, besser als der langsame Tod, den ich dann eh.
Ja, oder halt der langsamere, je nachdem, welche Position du
betrachtest.
Genau, je nachdem, welche Position, ja. Auf jeden Fall, ich glaube, wir müssen den Kuchen ganz groß machen.
So. Mehr Kuchen für alle.
Okay.
Yes. Klingt ja fast schon nach einer sozialistischen Sicht.
Nee, die sozialistische ist ja klassischerweise eher die, wir haben nur einen Kuchen, den müssen wir verteilen.
Aber wenn wir den Kuchen ganz groß machen, haben wir mehr Kuchen für alle.
Ja, genau, aber um den Kuchen groß zu machen, musst du viele Bäcker haben.
Aber wenn wir dann viel Kuchen haben, dann ist für alle genug Kuchen da. Das stimmt, also das Endgame ist ja quasi, also das, man könnte sagen, die perfekte Welt von denen, also von dieser Sichtweise wäre ja, es muss sich keiner mehr Sorgen um die Grundversorgung machen, weil einfach genug Falle da ist, was ja dann eher so eine sozialistischere Sichtweise quasi wäre. Also ich weiß nicht, ob man es so nennen kann, aber zumindest eine soziale Sichtweise.
Man sagt ja immer, dass das Endgame vom Kapitalismus ist der Sozialismus.
Na, sagt man das so. Ja, das habe ich gerade, die Erkenntnis hatte ich gerade, nachdem, was du gesagt hast. Ja, das
also es ist halt nur einer Sache unterschiedlich, und zwar der Kuchen wird nicht exakt gleich verteilt sein. Manche haben große Stücke, manche haben kleinere Stücke, aber am Ende hat jeder so ein großes Stück, dass er sagt, wow, ich habe das beste Leben überhaupt. So.
Ja, und die Kritiker würden wahrscheinlich dann sagen, aber wer bestimmt dann, wer wie viel vom Kuchen hat und so weiter und so fort.
Exakt,
ja, was
exakt,
dann irgendwie dann wieder diese Unfairness-Debatte selbst darin sozusagen hätte.
Ja, genau, verstehe ich.
Aber ja, aber haben wir schon darüber gesprochen, ob Fairness, wer bestimmt, was fair
ist. Es ist Moral. Es ist
gerecht und ungerecht, genau, ist einfach.
Heidi entscheidet einfach.
Wer?
Heidi.
Achso, ja, na klar. Gib mir noch kurz, bevor du spucken musst, zwei Worte zu Hafti-Doku, weil ich glaube, ich bin der einzige Mensch in Deutschland, der sie nicht gesehen hat, aber in ungefähr 17 Podcasts alles darüber, also nein, alles nicht, aber davon gehört hat und Memes gesehen. Also ich glaube, ich habe selten so im deutschen Sprachraum in den letzten Jahren irgendwie so einen Impact von eigentlich so einer Nischendoku gesehen, im Sinne von, naja, also Haftbefehl ist jetzt in seiner Sprache natürlich keine Nische, aber ich würde sagen, in Gesamtdeutschland dann doch schon eher Nische, weil wie viele Leute hören Rap, wie viele Leute hören dann Haftbefehl-Rap und so weiter und so fort.
Ja.
So, und trotzdem, es ist irgendwie in aller Munde, bis hin zu diesen, wo ich jetzt mich, ohne es gesehen zu haben, aber ein bisschen was davon gehört habe, aus dem Fenster zu lehnen, diese Forderung mit, das muss in Schulen Pflichtlektüre sein, das müssen alle Schülerinnen und Schüler gesehen haben und so weiter und so fort. Weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen zu viel des Hypes sozusagen ist, aber was sagst du?
Also es ist halt erstmal so, warum kann ich mir vorstellen, dass es so breit getreten wurde, warum haben so viele Leute gesehen? Ich finde es halt für eine Nischendoku relativ, wie soll ich sagen, unterhaltsam aufbereitet, sodass selbst wenn du gar keinen Connection zu diesem Künstler hast, dass du einfach sagst, okay, das ist einfach irgendwie eine spannende Geschichte. Mhm. Also so als Story, so nach dem Motto, ein armes Verhältnis aufwachsendes Kind, sieht keine Perspektive, kommt zur Musik, Musik macht einen famous, mit Fame kommt, was weiß ich.
Vater Suizid, ne, irgendwie Onkel Suizid und so weiter, Opa oder so,
weiß ich nicht. Genau, und dann siehst du halt in der Doku selbst halt eben, wird aufgeklärt, wo kommt das überhaupt her, dann siehst du ganz kaputte Familienverhältnisse, ganz prägende Vaterfigur, die halt eben diesen Charakter auch geprägt hat in der Form und dann halt eben Drogen, Einfluss von Drogen und so weiter auf eben Mensch und Familie auch. Also es geht auch viel um seine Familie, er hat eine Frau mit Kindern, deren Dynamik, und du merkst halt, okay, das ist alles komplett kaputt, ne? Also das ist halt keine intakte Beziehung in keinster Weise, und diese ganze Persona um ihn herum ist quasi eine Art Umgang mit all seinen Kindheitstraumata und so weiter und so fort. Und auf Drogen sind es einfach eine Flucht von der Realität und so weiter. Das trotzdem gepaart mit irgendeinem Mensch, mit einem Menschen, der trotzdem irgendwie auf eine gewisse Art und Weise versucht, Verantwortung zu übernehmen für seine Familie. Und dann merkst du, das klappt halt auch nicht so richtig. Und das, also deswegen, ich glaube, das ist einfach so die Story, die jeder kennt. Also jeder hat irgendeinen Teil in seiner Familie, der nicht funktioniert. Jeder kann sich damit identifizieren, wie man halt eben damit, also ich würde damit einfach nur sagen, es ist einfach eine eine sehr extreme Version von der Story, die jeder kennt. Mhm. Ich glaube, deswegen ist es halt für alle möglichen Leute irgendwie so, ich habe es angeguckt, ich konnte irgendwie relaten, wo ich den Künstler nicht mehr kenne.
Ja. So wie Romeo und Julia. Jeder hat schon mal eine Liebe gehabt, die er nicht durchziehen konnte und deswegen der Selbstmord ist vielleicht ein bisschen übertrieben dann, aber das ist so ein bisschen die Übertreibung der eigenen Gefühle.
Ja. Ja. Klar, es ist, was halt, ich glaube, was der Punkt ist, warum alle das Thema so auch für Schulen so interessant finden, ist halt, du siehst halt in der Doku selbst halt eben diese Verwandlung und das, was eben halt Drogenkonsum mit einem machen kann innerhalb von sehr kurzer Zeit. Mhm. Das siehst du halt so innerhalb von, oh, das ist ein neues Interview und die Person sieht plötzlich ganz anders aus. Hat irgendwie 20 Kilo zugenommen und hat keine Nase. Also die Nase ist komplett eingefallen. Da denkst du, okay, was ist passiert? Und dann hörst du die Geschichte und dann wird gesagt, ja, Überdosis, bla bla bla, fast gestorben und so weiter. Und dann denkst du so, okay, das ist sehr abschreckend. Mhm. Genauso wie Bilder auf Zigarettenpackungen, die halt eben Menschen mit kaputten Zähnen und Zähnen zeigen. Also Abschreckungseffekt, ja. Geschichte, die jeder irgendwie verstehen kann, ja. Und ich glaube, deswegen ist das irgendwie krass. Verstehen. Aber darüber hinaus würde ich halt sagen, also Abschreckung kannst du halt anders machen. Also deswegen verstehe ich nicht, warum das jetzt so.
Genau, klang für mich auch so. Ich glaube, es war so ein bisschen dann wieder, also keine Ahnung, ob es dann eine unsere Generation, die Boomer-Generation, wer auch immer war, die dann so sagen, ah, dieser Haftbefehl, den mögen doch die jungen Leute und ist das nicht viel anschaulicher, als wenn der Lehrer oder die Polizei in die Schule geht und sagt, Drogen, nein, nein. So, das verstehe ich ja auch, ne, wenn du dann sagst, okay, du hast so eine Art Vorbildcharakter und so weiter und so fort. Aber du hast ja,
ich wollte nur kurz sagen, wenn man so eine Lehre aus dem ganzen, Doku zieht, dann ist die Lehre eigentlich, dass du als Eltern, insbesondere in der Vaterrolle, jetzt in seinem Fall, dass du da so eine Verantwortung hast und alles, was du verkackst, ist dann die Konsequenz deines Handels. Und die richtige Zielgruppe wäre Eltern. Guckt euch das an.
Sehr gut, ja.
Und seid nicht so. Ja. Weil, wenn dein Kind irgendwann sagt, ja, ich bin total traumatisiert von meiner Kindheit und dann sind Drogen der einzige Ausweg für, dann ist das 5 Schritte zu spät.
Das ist der Gedanke.
Genau. Und deswegen zeigt das halt Eltern. Ja. So. Und nicht Eltern, die erwachsene Kinder haben, sondern Eltern, die, weiß ich, vielleicht Kinder im Kindergarten haben.
Oder sich überlegen, Kinder zu kriegen, nach dem Motto, habe ich mein Leben gerade so im Griff, dass ich mir zutrauen kann, die Verantwortung für einen jungen Menschen zu übernehmen, sozusagen.
Ja.
Ja, das fand ich. Zitat gerade, weil im Pädagogikkurs machen wir gerade Erziehungsstile und da wird irgendwie Korczak zitiert und er sagt dann irgendwie so, bevor du Kinder zu erziehen trachtest, irgendwie reflektiere und erziehe zunächst dich selbst oder sonst was in die Richtung, so nach dem Motto, ey, check erstmal ab, ob dein Grundgerüst quasi gerade passend ist für Eltern sein, bevor du dich da reinstürzt. Und das wäre ja dann so ein bisschen so, weil die Folgen können halt, oder das ist ja das, was ich täglich auch in Schule sehe, die Folge von, ich nenne es mal in Anführungszeichen, schwierigen Elternhäusern, sind einfach ganz viel 1:1 in den Kindern, gerade im jungen Alter, einfach sichtbar. Wie sollen die selber wissen, wie man da rauskommt und so weiter? Und dann glaube ich nicht, dass denen, also das war jetzt mein Schluss daraus, ich glaube, denen bringt dann nichts, wenn man dann sagt, ja, guck mal hier, Haftbefehl ging es auch schlecht, der hat auch blöde Eltern, der hat Drogen genommen, dem ist scheiße, aber irgendwie ist er auch super berühmt und hat eine Doku und alle schauen zu ihm auf. Willst du auch so sein? Ja, weiß ich nicht, vielleicht, wahrscheinlich nicht, keine Ahnung. Also natürlich ein bisschen verkürzt, aber ich glaube, es gibt, ne, du kannst dir die 187 Straßenbande, kannst du dir angucken, die damals, ne, mit dem, der prügelt den Schwan und Drogenexzesse irgendwie in Liedern gefeiert, dann aber der Abschluss, jetzt macht Jesus irgendwie diese Doku auf RTL über seine Familie oder auf Join, I don't know. So, ne, also du merkst ja, in dieser ganzen Branche gibt es eigentlich super viele, schon seit unserer Kindheit gibt es da ja genug Drogen. Beispiele, früher noch Kurt Cobain, Nirvana und so, du hast immer so abschreckende Beispiele quasi gehabt, Amy Winehouse, Eminem und so weiter, wo auch Thema Depression und so, ne, ist ja nicht immer nur, die Leute nehmen einfach Drogen, weil sie super viel Geld haben und Bock haben, sondern es ist ja immer eine tragische Geschichte sozusagen dahinter, deswegen, ich glaube, dass das nichts verhindert. Ich glaube, die wenigsten sagen, oh, ich fange jetzt an zu koksen, oh nein, ich habe gesehen, Hafti hat keine Nase mehr, ich möchte das Koks jetzt aufhören, also ich irgendwie sehe ich das Szenario nicht so richtig, sondern ich sehe dann eher das Szenario wie du. Und was man sagen könnte, was halt super cool ist vielleicht, dass darüber jetzt gesprochen wird. Also, dass jetzt wieder im öffentlichen Diskurs ist, ach krass, das hat einen Impact, wenn Suizid in der Familie ein Riesenthema sozusagen war. Oh, Depressionen sollte man ernst nehmen. Oh, Depressionen sind Thema für die ganze Familie und solche Sachen so, ne? Dass das eben Themen sind, wo man nicht alleine mit sich im Kämmerchen sitzt und dann sagt, ach ja, das wird schon alles gut gehen und ich krieg das ja hin und ich habe das ja alles im Griff, sondern, ja, nee, das hat halt Auswirkungen auf alles so, Mann, und guck dir an, was im Extrem dann passieren kann, wie in so Märchen und keine Ahnung was, wo du dann so ein bisschen Spiegel vorgehalten bekommst in der extremen Form.
Ja. So. Ja. Dazu noch ein kurzer Gedanke. Ja. Ich finde es super spannend, was du auch gesagt hast, dass halt eben ne, man sich überlegen sollte, so ist man ready, ne, um diese Rolle auch auszufüllen. Ja. Und ich habe, also meine Beobachtung ist, und das habe ich jetzt ein paar Mal so ganz anekdotisch so im auch so im Kollegenkreis so ein bisschen gehabt, wenn man so mal so sich unterhält während dieser ne, Offside-Geschichte, die wir manchmal. Mhm. Da sind zum Beispiel so Leute, wo du denkst, boah, die sind, also die wirken quasi sehr ready im Sinne von, die sind, ne, da ist alles. Ne? Und das sind oft, also die sind ein paar Anekdoten jetzt, ja. Die Leute, die die größten Kritiker sind und die sich das am meisten zu Herzen nehmen und dann auch teilweise, und das fand ich auch interessant, dass einfach Leute sagen, hey, nee, ich mach das nicht, eben weil ich nicht an mich selber glaube in der Hinsicht oder weil ich Angst habe, Fehler zu machen oder weil ich Klimawandel oder was auch immer. Also die sehen halt so viel, dass sie sich quasi das Thema quasi selber also rausreden. Auf der anderen Seite ist das so ganz, ganz krasse Gestalten, die halt immer sagen, YOLO ist weg und dann siehst du die bei RTL 2.
100 Pro.
Und dann denke ich mir so, nein. Ja. Glaub doch an dich, ne? Du kannst das so.
Aber also ich glaube, das beobachtet man ja auch in der Nachwuchsstatistik sozusagen, ne? So Bildungsschicht, wenn man es jetzt immer mal so blöd nennt, ne? Irgendwie wenig Kinder und bildungsferne Schicht, viele Kinder sozusagen jetzt irgendwie. Und dadurch, dass wir beide durch Studieren und so weiter ja eher tendenziell eher mit Bildungsschichtmenschen sozusagen in Kontakt kamen, wundert mich das nicht, dass so gut wie alle meine Bekannten und Freunde jetzt so Mitte, Anfang 30 quasi Kinder kriegen und so weiter. Ich glaube, wenn wir quasi einen anderen Weg gegangen wären, damals Richtung Ausbildung und keine Ahnung was, dann haben wir schon mal drüber gesprochen, ne? Dann bist du einfach schon früher ready und bist so, jo, ich finde jetzt mein Geld. Wo sehe ich meinen Plan die nächsten 10 Jahre? Jo, ich kann jetzt ja Kinder kriegen, was ja völlig fein ist, so. Und ich glaube dann auch, je mehr du dich damit beschäftigst, das merke ich ja im Pädagogikunterricht, wenn ich mir mal vorstelle, was ich da predige in der Schule irgendwie aus dem Lehrplan von irgendwelchen großen Theoretikern, denke ich mir, das ist ja völliger Quatsch, das kann ja niemals in der Realität so funktionieren. So. Dann sagt das Kind, ja, ich möchte aber die Steckdose fassen, dann diskutierst du natürlich mit dem Kind darüber, natürlich nicht. So, also das ist natürlich auch Quatsch, so sagt es keiner, aber ne, im Prinzip, du machst dir jeden Tag Gedanken um Erziehung und je kritischer du das quasi reflektierst, desto eher denkst du, ja, wie soll ich das denn auch nur im Ansatz auf die Kette kriegen? Das sage ich meinen Kollegen ja auch immer. Wenn, ich habe dir eben im Vorm-Podcast gesagt, so bei mir, die nächsten anderthalb Monate werden absolute Katastrophe. Und wenn ich mir jetzt mal vorstelle, es gibt halt Kollegen, die haben das Gleiche, aber halt noch 4 Kinder.
Ja.
Und denkst so, was für verrückte Menschen können das sein, dass sie dabei die Nerven behalten und nicht durchdrehen, dass sie nicht wie Haftbefehl werden?
Ja,
das ist krass.
Ja, total. Ja,
aber irgendwie kriegen sie es hin. Und das ist dann wiederum die positive Wendung im Sinne von, naja, aber irgendwie siehst du auch ganz viel im Alltag, dass Menschen das halt schaffen und irgendwie hinkriegen. Ja. So bei allem, was sie selber erzählen, wie viel Stress sie empfinden und was ich denen auch andichte, was sie für Stress haben müssen, wenn ich schon diesen Stressgefühl sozusagen habe. Ne? Und wir unterhalten jetzt dann irgendwie über pinke mal auf den Withings-Knopf und keine Ahnung, wie kann ich mein Supplement optimieren? Und die denken sich, wie kann ich aufhalten, dass mein 4-Jähriger meinem 2-Jährigen die Gabel in die Nase steckt sozusagen. Ne? Also da merkt man ja auch immer, was man sich selber für Stressoren sozusagen dann sucht.
Exakt.
Und die fallen wahrscheinlich dann einfach weg. Schon ist das Leben wieder in Ordnung.
Wenn du über Pinkel-Devices nachdenkst, dann bist du ready. Und das dein größtes Problem ist dann.
Ja, go for it. That's the conclusion.
Nice. Apropos Pinkel, ich muss gleich spucken.
Absolut.
Ich muss gleich mal den Mund spülen, daher müssen wir jetzt.
Gleicher Prozess, andere Öffnung und damit war es das für heute.
Peace out. Wie war das? Too much information, peace out.